So, ja, herzlich willkommen auch in diesem Semester für uns, für die Veranstalterinnen und Veranstalter, aber auch für einige im Publikum, wie ich sehe, ist das mittlerweile schon unser 8. gemeinsames Semester im Rahmen dieser Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers. Es freut mich, dass wieder so viele da sind. Wir sind in dem Fall der Arbeitsbereich Fachdidaktik, Psychologie, Philosophie der Universität Wien und die Tageszeitung Der Standard, die das gemeinsam organisieren und veranstalten. Die Personen, die dahinter stehen, sind Konrad Paul Liesmann, Katharina Latziner und Elisabeth Theresia Wittmer. Ich bin vom Standard, ich bin dort Innenpolitikredakteurin und ich betreue diese Reihe journalistisch mit großem Vergnügen und habe auch diesmal im Vorfeld ein Interview mit unserem heutigen Vortragenden geführt. Das ist heute Josef Kraus, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, den ich hiermit gleich einmal herzlich begrüßen möchte. Ja, in diesem Semester heißt unser Generalthema total digital, Fragezeichen, Irrwege der neuen Lernkultur. Ich habe mir als Innenpolitikredakteurin gedacht, ich schaue mir an, was unsere Regierung im Zusammenhang mit Digitalisierung so vorhat und habe das Arbeitsprogramm für diese Legislaturperiode nach digitalen Spuren durchsucht und bin auch fündig geworden. Das Wort digital findet sich an 10 Stellen in diesem Regierungsprogramm. Zum ersten Mal gleich im ersten Kapitel Wachstum und Beschäftigung für Österreich, wo die Rede von der Nutzung des großen Wachstumspotenzials des digitalen Sektors ist. Das nächste Mal stolpert man im Kapitel Verkehr und Infrastruktur über unser Schlüsselwort digital. Da will die Regierung, Zitat, die digitale Zukunft aktiv gestalten. Die Bundesregierung setzt sich für eine digitale Offensive, insbesondere die flächendeckende Verfügbarkeit von Hochleistungsbreitbandinfrastruktur ein. Neben dem wettbewerbsorientierten Ausbau technologieneutraler Breitbandinfrastruktur werden Maßnahmen zur Schließung der digitalen Kluft, Klammer Stadt-Land und Alt-Jung ergriffen. Im Kapitel Kunst und Kultur ist zu lesen, dass der Ausbau eines zeitgemäßen, flächendeckenden Büchereinetzes unter Berücksichtigung von E-Medien und der Forcierung von Digitalisierungsaktivitäten umgesetzt werden soll. Der Medienbereich wird als ein von der Digitalisierung einem besonderen Wandel ausgesetzter Bereich genannt und im Kapitel Inneres ist im Zusammenhang mit Cyberkriminalität ein Zitat sicheres, modernes, digitales Identitätsmanagement beabsichtigt. Auch bei der Steuerbetrugsbekämpfung haben wir es mit der digitalen Wirtschaft und globalisierten Internet-Businesses zu tun, denen man steuerlich an die Wäsche will. Und schließlich das Kapitel Bildung, das für uns hier besonders interessant ist. Da wird als Ziel die Verbesserung des Zugangs zu elektronischen Medien für Schulen und Schülerinnen und Schüler genannt. Als Herausforderung steht da, moderne Technologien im österreichischen Schulwesen verankern. Und die Maßnahme dazu wird so formuliert. Zitat, schrittweise Ergänzung der klassischen Unterrichtsmittel, zum Beispiel Schulbücher, durch digitale Medien, zum Beispiel Tablet-PCs, E-Books, Bildungs-Apps im Rahmen der Schulbuchaktion und unter Einbindung der Schulerhalter. Und in diesem Zusammenhang hat sich unlängst auch gerade etwas getan. Die Familienministerin Sophie Kamersin von der ÖVP und die Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hossig von der SPÖ haben nämlich stolz verkündet, das digitale Schulbuch kommt. Die Familienministerin ist die, die die Schulbücher über den Familienlastenausgleichsfonds, den FLAF, finanziert. Jährlich werden derzeit für die gedruckten Schulbücher 106 Millionen Euro ausgegeben. Kamersin hat zum Start der Aktion Digi4School, wie das heißt, gesagt, Zitat, wir gehen heute einen weiteren Schritt in Richtung Schule der Zukunft und dabei lautet unser Motto, raus aus der Kreidezeit in den Klassenzimmern, rein in die digitale Welt. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Digitalisierung in unseren Schulen voranzutreiben. Die Lehrerinnen und Lehrer können also jetzt über die Schulbuchaktion neben den klassischen Print-Schulbüchern auch digitale Versionen für ihre Schülerinnen und Schüler bestellen, kostenfrei und nur wer will, das heißt keiner, keine muss. Verfügbar sind 861 der auflagenstärksten Schulbücher für die Sekundarstufe 2, das heißt für die AHS-Oberstufe und berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Als Vorteile dieser elektronischen Aufrüstung der Schulen nennt die Familienministerin die Förderung von interaktivem und individuellem Lernen, die Entstehung von neuen Lernszenarien und Unterrichtsformen, Stichwort Flipped Classroom Prinzip, dann die Förderung von Medienkompetenz und nicht zuletzt ist da zu lesen, auch eine leichtere Schultasche. Na dann. Ich weiß gar nicht, haben Schüler heute noch Schultaschen? Ich glaube, das ist schon uncool. Die Unterrichtsministerin wiederum schätzt, dass das neue digitale Zusatzangebot unglaublich motivierend wirken kann. Lehrerinnen und Lehrer könnten damit den Unterricht individueller gestalten und die Schülerinnen und Schüler bekämen neue Möglichkeiten, um selbst zu recherchieren und digitale Kompetenzen zu erlangen. Es gelte der Grundsatz, kein Kind verlässt die Schule ohne digitale Kompetenz. Ja, und wie es ein Direktor eines Gymnasiums in Bayern mit der digitalen Kompetenz seiner Schülerinnen und Schüler gehalten hat, werden wir heute vermutlich hören im Vortrag von Josef Kraus. Er wird jetzt noch von Katharina Latziner kurz vorgestellt und ich wünsche Ihnen einen interessanten, inspirierenden Vortrag und bin sicher, dass Sie den bekommen.
Danke, Lisa Nimmervoll, wie immer eine wunderbare Einleitung für uns. Ich darf Sie ganz herzlich grüßen, auch von Konrad Paul Liessmann, der hat sich entschuldigt, wie man das so brav machen muss, wenn man diszipliniert ist. Er kommt heute ein bisschen später. Er hat einen guten Grund dafür. Es findet nämlich heute eine Informationsveranstaltung statt zu dem Lehrgang Philosophische Praxis, den die Universität Wien ja jetzt seit 2 Jahren anbietet. Und nächsten Herbst geht sozusagen die neue Runde in die Startlöcher. Wer sich ausbilden lassen möchte zur philosophischen Praktikerin oder zum philosophischen Praktiker, könnte sich entweder jetzt bei der Veranstaltung kundig machen. Ich hoffe nicht, dass Sie das tun. Ich hoffe, dass Sie da bleiben. Oder aber Sie sehen dann einfach im Internet nach. Das ist ein berufsbegleitender Lehrgang. Aber Konrad Liessmann wird dann später noch unauffällig zu uns stoßen. Als Josef Kraus letztes Jahr den Schuldienst verlassen hat, er war 20 Jahre lang Direktor eines Gymnasiums in der Nähe von Landshut, er hat Sport und Deutsch unterrichtet, haben die bayerischen Nachrichten getitelt, Deutschlands Oberlehrer geht in Ruhestand. Bei der Verabschiedung, so war in diesem Artikel auch zu lesen, war der Kultusminister anwesend. Und in der Zeitung konnte ich dann die ironische Spekulation nachlesen, der Minister wäre dort nur anwesend gewesen, um sicher zu gehen, dass der Josef Kraus auch wirklich endlich in den Ruhestand geht. So leicht wird er es aber der Politik nicht machen. Seine Funktion als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes hat unser Gast seit 1987 inne, also schon fast 30 Jahre und nach wie vor. Abgesehen davon war Josef Kraus lange Zeit, nämlich 15 Jahre lang, als Schulpsychologe für Niederbayern tätig und dann später auch in der Ausbildung der Schulpsychologen. Er war in unterschiedlichen Funktionen im Deutschen Philologenverband und er ist Experte für die Enquete-Kommission Bildung für den Hessischen Landtag. Für Sie interessant, Josef Kraus hat zu dem Thema Schulwesen, Bildungswesen 3 Bücher verfasst, die sich sehr, sehr kritisch damit auseinandersetzen. Sehr früh schon, nämlich 1998, ist ein Buch erschienen mit dem schönen Titel Spaßpädagogik, Sackgassen deutscher Bildungspolitik. 2005 dann, wir erinnern uns, PISA und der PISA-Schock, ein Buch mit dem Titel Der PISA-Schwindel und 2009 eine beherzte Streitschrift, Ist die Bildung noch zu retten? Vor 2 Jahren hat er ein Buch veröffentlicht, das für mich als Mutter eine ganz großartige und sehr, sehr amüsierende Lektüre war, nämlich Helikoptereltern, Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. Das ist bei Rowohlt erschienen. Alle, die Eltern sind, ich darf Ihnen das wirklich wärmstens ans Herz legen. Es ist nicht nur amüsant, es entspannt auch ganz unglaublich, wenn man Kinder hat. Ich freue mich, dass Josef Kraus den Weg zu uns gefunden hat und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, meine Damen, Chefinnen dieser Veranstaltung, oder? Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, zunächst hierher zu kommen und den Auftakt zu machen zu einer vierteiligen Vortragsreihe oder Ringvorlesung, ich weiß nicht, wie man das bei Ihnen nennt. Gibt es einen Begriff? Vortragsreihe. Ja. Sie haben jetzt zu Beginn so viel gesagt, dass ich sagen würde, das war jetzt pädagogisch vielleicht nicht so ganz gut. Die haben nämlich mit diesen vielen Bemerkungen die Erwartungen gigantisch hochgeschraubt. Ja. Und das wissen wir aus der Pädagogik beziehungsweise aus der Motivationspsychologie eines Heinz Heckhausen. Man sollte die Erwartungen gerade so in etwa stellen, dass die Hoffnung auf Erfolg und die Furcht vor Misserfolg 50-50 ist. Ja. Sie haben sie so hoch gesagt, dass ich eigentlich nur darunter wegtauchen kann. Am liebsten würde ich natürlich zu ein paar Ihrer Bemerkungen oder auch zu meiner persönlichen Vorstellung noch was sagen. Sie haben davon gesprochen, dass ich am vorletzten Schultag meiner aktiven Dienstzeit vom bayerischen Kultusminister verabschiedet wurde. Die spektakulärste Verabschiedung habe ich am letzten Schultag erlebt, weil nämlich mit größter Geheimhaltung vorbereitet, ich am letzten Schultag mit einem Helikopter von der Schule abgeholt worden bin. Ja. Weil Sie Bezug genommen haben auf mein letztes Buch, das ja auch dann in den Bestsellerlisten erschienen ist. Es ist mittlerweile ins Koreanische übersetzt worden. Wird demnächst vielleicht, wenn es die chinesische Zensur mitmacht, ins Chinesische übersetzt werden. Ja, bislang ist das gescheitert an der chinesischen Zensur. Denn Helikoptereltern gibt es dort auch. Wegen der Ein-Kind-Politik. Ja, und bislang ist meine Darstellung, meine Analyse von Helikoptereltern dort als Kritik an der dortigen Einkindpolitik verstanden worden. Aber mittlerweile hat man ja das, wie Sie wissen, etwas revidiert und gelockert. Sie wissen auch, wegen der Alterslastquote und weil es einen gigantischen Frauenmangel gibt. Ja. Weil das eine Kind, das man hat, das soll natürlich ein Junge sein und so weiter mehr. Ja gut, wenn ich Talkmaster wäre, würde ich sagen, schön, dass Sie alle da sind. Ich glaube, so beginnt das immer. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen soll. Es ist ja eigentlich das Wichtigste in dem Interview, das Sie mit mir geführt haben, im Standard schon drin gestanden. Und es ist mir gerade auch berichtet worden, dass es dazu auch schon so manchen Leserbrief im Internet gibt. Kontrovers.
764 Posting.
764.
Warte mal, Hintergrund.
Aha, aha. Ja, ja. Ja gut, schauen wir mal. Wahrscheinlich auch kontrovers. Was dort dazu gesagt wurde oder wie meine Äußerungen kommentiert wurden. Aber Sie wissen in etwa, wohin der Hase läuft und ich glaube, die ganze Veranstaltung ist ja eher so digitalisierungskritisch ausgerichtet. Da werde ich mich auch dran halten. Nicht weil das der Professor Liesmann so will, sondern weil es meine Überzeugung ist. Ja. Und wir kennen uns ja seit einigen Jahren und er weiß ja in etwa, womit zu rechnen ist. Ich möchte mich vorweg ein bisschen immunisieren, sozusagen. Denn ich rechne auch hier mit einer lebhaften Debatte, allein wenn ich mir die Altersspreizung hier anschaue. Ja, Anfang 20 bis, ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, bis zu meinem Alter in etwa. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Pro und das Contra zu meinen Ausführungen vielleicht auch ein bisschen so die beiden Gruppen, Altersgruppen, dann einteilen lässt. Aber ich möchte mich immunisieren. Die Frage haben Sie ja gestellt, aber nicht nur darüber möchte ich reden, was ich an meiner eigenen Schule da auf dem Hut hatte, mit der Digitalisierung. Ja. Nun, es ist richtig, ich habe über 20 Jahre ein Gymnasium, zeitweise mit 1000 Schülern, geleitet und da war natürlich das Thema Digitalisierung auch ein Thema. Ja. Und da will ich Ihnen auch sagen, wie ich damit umgegangen bin, damit Sie auch sehen, ich bin da kein apodiktischer Gegner und apokalyptischer Warner, was Digitalisierung betrifft. Natürlich habe ich auch dafür gesorgt, dass an meiner eigenen Schule sukzessive alle Unterrichtsräume online gehen konnten. Bis hin natürlich auch zu den Musik- und Kunsträumen. Das ist ganz klar. Nur die Sporträume haben wir außen vorgelassen. Ja? Denn die sollen sich bewegen und sonst nicht nur medial irgendwelche Bewegungsabläufe nachvollziehen. Ja. Sodass also jeder Unterrichtsraum, jeder Fachraum online gehen konnte mit einem eigenen Rechner, mit Beamern. Dass in dieser Zeit auch drei große Computerräume eingerichtet wurden, wo jeder Schüler mindestens zweimal, dreimal in der Woche seinen eigenen Rechner hatte. Dass insgesamt in dieser Schule fast 200 Rechner zur Verfügung standen, wenn man das aufsummiert, dass ich in dieser Zeit dafür gesorgt habe, dass wir auch durch Personalanforderung beim Kultusministerium 5 Lehrer bekommen haben mit der Fakultas, also mit der Unterrichtsberechtigung für Informatik. Ja. Laptop-Klassen habe ich nicht eingerichtet. Sehe auch bis heute, sage ich ganz offen, noch nicht so den Effekt, den Erfolg. Wurde nie so richtig evaluiert, was das gebracht haben soll. Und auch Whiteboards haben wir zusammen nicht eingerichtet, weil wir gesagt haben, teuer, schnell veraltet, was bringt es? Ich glaube, ich kann für mein damaliges 90-köpfiges Kollegium sagen, dass diese Kolleginnen und Kollegen, je nach Unterrichtsfach natürlich unterschiedlich, eine hervorragende Verknüpfung hingebracht haben zwischen sogenannter Kreidezeit, die ja Millionen Jahre zurückliegt, ja, wenn man das so betrachten will, und Computerzeit. Und das will ich auch einleitend gleich dazu sagen, bevor ich dann ins grundsätzliche Analytische komme. Ich habe auch dafür gesorgt, dass meine Schule eine eigene Bibliothek mit einer Grundfläche von 700 Quadratmetern und einem Buchbestand von 45.000 Bänden bekam. Das will ich schon auch mit dazu sagen. Ganz bewusst, ein bisschen so als Kontrastmittel, und dass dies eine Bibliothek ist, da war der große Vorteil für meine Schule, dass wir einen relativ potenten, finanziell potenten Sachaufwandsträger, also den Begriff kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber derjenigen, der die Sacherstattung trägt, nämlich der Landkreis Landshut hatte, der uns auch das Personal dafür gegeben hat, sodass diese Bibliothek nicht nur da punktuell mal mit Zeitinseln an diesem Tag mal eine halbe Stunde und an diesem Tag mal eine Dreiviertelstunde geöffnet war, sondern jeden Tag von 7.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet war, mit 4 Kräften, die sich abgewechselt haben, es waren immer 2 da, sodass die Schüler ständig in Freistunden, in der Pause, wenn der Unterricht mal ausnahmsweise früher zu Ende ging oder wenn der Bus sehr früh kam, dann einfach in die Bibliothek gegangen sind und die Nähe zum Buch natürlich auch was Motivierendes irgendwo ist. Gut, genug davor, Bemerkung zum Thema selbst. Und da werde ich jetzt vielleicht schon ein bisschen markant. Schulpolitik und Schulpädagogik sind ja nun nach meinem Dafürhalten, ich beobachte Schulpolitik, analysiere Schulpolitik seit rund 4 Jahrzehnten, seit 15 Jahren auch ein bisschen die österreichische, werde häufig hier eingeladen, habe alle Bundesländer mitgemacht, weil man sich von mir beraten lassen wollte, was man in bestimmten deutschen Ländern besser macht oder was man vielleicht noch schlechter machen kann. Ja. Wenn ich das mir so anschaue, habe ich den Eindruck, dass Schulpolitik und Schulpädagogik stets auf der Suche nach neuen Nürnberger Trichtern sind. Sie kennen wahrscheinlich diese bildhafte Redensart vom Nürnberger Trichter, ja, der im Grunde genommen verspricht, wie man einem Schüler rasch und ohne Lernaufwand mit einem Trichter Lernstoff einflößen könne. Ein geflügeltes Wort. Viele wissen nicht mehr, woher es eigentlich kommt, dieses Bild. Der reale Hintergrund dieses Bildes vom Nürnberger Trichter, ja, ist ein Gemälde, ist ein Kupferstich, gibt es in unterschiedlichen Versionen aus dem frühen 17. Jahrhundert. Eine Bebilderung eines poetologischen Werkes von Georg Philipp Haasdörfer, der 1658 gestorben ist, also literarische Epoche des Barock, und der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Poetischer Trichter«, die deutsche Dicht- und Reimkunst in 6 Stunden einzugießen. Und daraus entstanden eben dann diese Kupferstiche, tatsächlich ein Trichter, wo dann einem Dummkopf die Poeterei, also die Dichtkunst, eingeflößt wurde. Nun, die Suche nach einem Nürnberger Trichter war damals und ist natürlich auch heute ein durchaus legitimes pädagogisches Anliegen. Klar, wer wollte nicht, dass Lernen vereinfacht wird. Er wollte nicht, dass die Lernmotivation gesteigert wird. Aber es hat sich dann doch immer wieder herausgestellt, dass sich schulisches Lernen ohne Anstrengung, ohne Texte, ohne Bücher nicht gibt und das Lernen ohne Personalenbezug zwischen Lehrenden und Lernenden einfach nicht geht. Je jünger, desto wichtiger natürlich dieser personale Bezug. Und nach länger zurückliegenden Jahren, viele von Ihnen können sich da nicht daran erinnern, weil Sie da noch gar nicht auf der Welt waren, nach länger zurückliegenden Jahren der Euphorie, ob der angeblich grenzenlosen und im Endergebnis dann doch nicht erwiesenen Chancen des programmierten Unterrichts, des verzweigten Lernens, des mit Hilfe von programmiertem Lernen, individualisierten Lernens und des Sprachlabors scheint nun tatsächlich Pädagogik erneut in das Stadium der Trichtervisionen eingetreten zu sein. Boshafte Leute sagen, okay, jetzt halt Digitalisierung, vorher in Anlehnung an Behaviorismus programmierter Unterricht, okay, es ist ein bisschen grob, das zu vergleichen, aber manche sagen dann, ja gut, Pädagogik ist ohnehin ein Friedhof, auf dem beständig Auferstehung gefeiert wird. Nun also der elektronische Trichter. Vorbereitet wird das ganze Getue um elektronische Trichter mittels Alarmismus. Es sei eine Katastrophe, lesen wir da in Deutschland und wahrscheinlich auch bei Ihnen in Österreich, dass sich heutzutage rund 20 Schüler einen Rechner teilen müssen, dass Milliarden fehlen, um allen Schülern von der Grundschule bis zur Matura einen Laptop in den Ranzen zu packen, dass weitere Milliarden pro Jahr fehlten für Betriebs- und Gerätewartung. Von digitalen Hausmeistern ist die Rede, die Schulen auch bräuchten. Ja gut, Systembetreuer bräuchten sie, denn so wie sich die Lehrer mit den ganzen Programmen und so weiter rumschlagen müssen, kostet es nun endlich viel Zeit. Verbleiben wir noch bei den abgehobenen Alarmszenarien, wie das vorbereitet wird. In einem an Zerrbildern und Visionen reichen Beitrag hat ein deutscher Bildungsjournalist namens Christian Füller geschrieben, wir können in der Schule nicht mehr so tun, als wären wir noch im 19. Jahrhundert. Und dann folgt auch noch der umwerfende Satz, die Digitalisierung der Pädagogik ist überfällig. Wobei ich gar nicht mehr weiß, was mit Pädagogik eigentlich meint. Meint er Erziehung oder meint er die Fachwissenschaft oder und so weiter. Also, als ob jetzt der neue Adam mittels Digitalisierung des Lernens geschaffen werden könne, ist unter selbsternannten Bildungsexperten der Aberglaube, sage ich mal, ausgebrochen, Multimedia eröffne, ich zitiere, kaum absehbare Potenziale für die Steigerung der Effizienz des Lernens. Ganz kundige, darunter auch mehr oder weniger namhafte EU-Kommissare, glauben gar zu erkennen, dass der Schulunterricht, der bislang hinter verschlossenen Türen stattgefunden habe, ich weiß nicht, wann die Schule besucht haben, nunmehr über elektronische Fenster zur Außenwelt geöffnet werden könne. Wieder und wieder Versprechungen, übrigens auch aus Organisationen, Stiftungen, Institutionen, wo man sagen muss, da ist natürlich schon auch ein erhebliches Eigeninteresse dran. Bertelsmann Stiftung, wahrscheinlich auch in Österreich bekannt geworden, in Deutschland mindestens in 6 deutschen Ländern das heimliche Kultusministerium. Ja, oberste deutsche Bildungsgouvernante, die aber tunlichst verschweigt, dass sie auch der Hauptanteilseigner der größten medialen Verblödungsprogramme ist. RTL, RTL Plus, RTL und so weiter und so weiter mehr. Aber auch aus dieser Ecke kommt Alarmismus. Wir müssen weg vom Einheitslernen hin zur individuellen Förderung. Ja, okay, natürlich. Machen unsere Lehrer ja auch, soweit es irgendwo geht. Wir müssen weg von Elite-Institutionen zur Kompetenz des Einzelnen. Und alles sei mit Digitalisierung möglich. Dieser Alarmismus, beziehungsweise das, was dann darauf als Rezept, rezeptologisch gesetzt wird, ist indes überhaupt nicht taufrisch. Es ist eher eine Leier, die seit mehr als 3 Jahrzehnten intoniert wird. Den Namen werden Sie nicht mehr erinnern. Aber ich nenne ihn trotzdem, damit Sie mal sehen, diese Visionen geistern seit 30, 35 Jahren durch die Lande. Ein Informatikprofessor namens Klaus Häfner von der Universität Bremen hatte schon 1982 die grundlegenden Kulturtechniken zur Disposition gestellt. Das Beherrschen des Grundrechnens sei obsolet, weil es Rechner gäbe. Das Aufsatzschreiben sei obsolet, weil es bald, sagte er damals 82, den Sprechschreiber gäbe. Die Rechtschreibfertigkeiten seien obsolet, weil es die Korrektur, die Orthographie, Korrekturprogramme gebe. Das war übrigens noch vor der Rechtschreibreform. Ja, aber da sage ich jetzt mal lieber nichts darüber. Schule habe sich, so dieser Professor damals schon, im Grunde vor allem auf die informationstechnische Grundbildung zu konzentrieren, habe ansonsten vielleicht noch die Aufgabe, Freizeiterziehung zu betreiben. Aber das Erzieherische hat gefälligst, immerhin 1982, ja, eine intakte Familie zu leisten. Habe ich mich damals schon gefragt, wo lebt er eigentlich? Wörtlich, es ist denkbar, dass konsequent die Nutzung von Informationstechnik zur eigentlichen Wissensvermittlung auf der einen Seite und engagierte Erziehung in einer möglichst intakten Familie auf der anderen Seite als eine echte Alternative zum heutigen Bildungswesen gesehen wird. Das sagen Sie mal Ihren Eltern. Ja. In einer Zeit, wo Erziehung, das ist meine große Sorge, sowieso, mehr und mehr delegiert wird aus der Familie heraus in Richtung Staat. Eine fortschreitende Verstaatlichung von Erziehung, die ich für sehr bedenklich halte. Gut 10 Jahre später hat er dann einen Unterstützer aus den Vereinigten Staaten bekommen, einen US-Amerikaner namens Louis Perlman, der 1995 als heftiger Kritiker konventioneller Schule durch unsere deutschsprachigen Politmagazine gereicht wird. Er wollte jede fachliche Bildung nur noch über PC-Internet bewerkstelligt haben. Überhaupt hat man den Eindruck, unsere Schulen müssen vernetzt werden, damals schon, deshalb vernetzt werden, weil sie auch in Amerika vernetzt sind. Nun, aber genug dieser zeitgeschichtlichen Reminiszenzen. Die Rezepte und alarmistischen Schlagzeilen heute lauten kaum anders. Schule 3.0, Update für den Unterricht, das wischende Klassenzimmer, das ist nicht das Wischen von der Kreidetafel gemeint, ja. Tabletklassen sind in, digitale Grundschule, wir unterrichten unsere Jüngsten zu wenig im Umgang mit dem Internet, der Chef der Telekom-Stiftung. Das Schulbuch ist ein Relikt des 19. Jahrhunderts, die Kultusminister müssen nacharbeiten, Quelle Bitkom. Je mehr Tablets, desto höher die Qualität der Bildung. Welle Samsung. Schlaumäuse für 8000 Kindergärten verschenkt. Quelle Microsoft. Und aus der ICILS-Studie, also International Computer and Information Literacy-Studie, sollten wir lernen, bezogen auf Deutschland, habe jetzt keine Quelle gefunden, um das auch für Österreich sagen zu können, Deutschland ist mal wieder Schlusslicht, versunken im Mittelmaß, deutsche Schüler sind Computertrottel. Das haben wir wahrscheinlich von unserem Nationalcharakter her gemein mit Ihrem österreichischen Nationalcharakter. Ja, wir freuen uns direkt, wenn wir mal wieder die Schlechtesten bei PISA sind. Die anderen 40 Länder, die sich bei PISA beteiligen, denen ist das ziemlich wurscht. Die sind da selbstbewusster. Wenn es dort überhaupt so viel Geografiekenntnisse gibt, dann ist PISA dort immer noch die Stadt mit dem schiefen Turm in der Toskana. In meinem Land und ein bisschen auch bei Ihnen ist es ein nationales Trauma. Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe gerade erst so richtig angefangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und ich habe ja Quellen genannt. Ich kann solche Schlagzeilen und Worthülsen nicht mehr hören und lesen. Und wenn mir dabei Namen unterkommen wie Bertelsmann Stiftung, Jörg Träger, Vodafone Stiftung, Telekom Stiftung, Bitkom, Samsung, dann gehen bei mir die Jalousien zwar nicht runter, aber ich weiß dann, dass es hier um ein Milliardengeschäft geht. Gerhard Lemke, der meines Wissens bei Ihnen im Juni mal referieren wird an dieser Stelle, hat ausgerechnet, dass alleine die Computerisierung von rund 16.000 Grundschulen in Deutschland ein Marktvolumen von circa in der Erstanschaffung, da ist noch nichts an Updating und so weiter dabei, von fast 5 Milliarden Euro brächte. Also wieder mal schöne Visionen, die da heraufziehen, Visionen von einer Schule, in der der Computer für das Kognitive zuständig sein soll und in der sich Lehrer voll auf das Sozial- und Freizeitpädagogische konzentrieren könnten. Nein, sage ich dagegen, allgemeinbildende Schule, berufsbildende Schule ist was anderes. Allgemeinbildende Schule muss nicht zur Pflanzschule für aufgescheuchte Multimedia-Freaks werden. Schule wird sich zwar mit der mikroelektronisch möglich gemachten Ergänzung und Erweiterung menschlicher Kommunikation und Kulturtechnik auseinandersetzen und zum Beispiel mit Blick auf den PC schlicht und einfach Maschine schreiben lehren müssen. Nachdem zwei Handschriften gelehrt wurden, und das ist ja auch nicht mehr sicher, ob man das überhaupt noch verlangt. Ich komme später nochmal darauf zurück. Aber alle anderen Computer-, Medien- und informationsdidaktischen Rezepte, von denen man produziert in progressiven Pädagogenstuben liest, sind für mich maßlos hypertrophiert. Ich bringe Ihnen mal so Schlagworte, die ich nicht erfunden habe, die ich in entsprechenden Präambel- und Programmschriften gefunden habe. Didaktische Hyperlinks, Edutainment, elektronische Klassenzimmer, Home Learning, interaktive Lernumgebung, Just-in-Time-Knowledge, Instant-Knowledge, Knowledge-Machines, Lernanimation, Lernsoftware, Multimedia-Learning, multimedialer Lernspaß, Net-Meeting, Online-Learning, pädagogische Software, Teleteaching und so weiter mehr. Last-Minute-Qualification müsste man noch erfinden. Haben aber Schüler schon lang erfunden und praktizieren sie auch im Schulbus. Ja, der Fahrt in die Schule. Und dann immer wieder, das muss ich Ihnen zitieren, PPP-Kompetenz, PowerPoint-Presentation-Kompetenz. Ich mache immer noch ein viertes P dazu, PPPP, PowerPoint-Presentation-Pest. Was haben Sie geschrieben? Betreutes Lesen. Oder nein, PowerPoint-Karaoke. PowerPoint. Aber bedeutendes Lesen ist auch nicht schlecht. Gell? Ja. Hypertrophiert, Ausrufezeichen. Unterrichtliche Anabolika, Fragezeichen. Bewegen müsste uns Pädagogen vielmehr die Frage, ob der Junge, der verkabelte, der WLAN-mäßige, vernetzte Multimedia-Mensch ab einem gewissen Stadium des Informationsangebots bzw. Konsums überhaupt noch die Fähigkeit besitzt, zwischen faktischer Realität einerseits und virtueller, medialer Realität andererseits zu unterscheiden. Und ob er nicht, weil Computer ja keine Welt außerhalb der eigenen kennen, bereits einer höchst selektiven Windowisierung von Wirklichkeit ausgesetzt ist. Aldous Huxley hätte seine Freude daran, an solch schöner neuer Welt. So gesehen darf und sollte gerade Schule den Mythos der Informationsgesellschaft entzaubern. Und Sie haben ja geschrieben, Wissensgesellschaft, da reden wir lieber nicht davon, das ist sowieso bestenfalls ein Euphemismus. Nicht zu Unrecht hat der gute alte Josef Weizenbaum, vielen von Ihnen wird der Name geläufig sein, 1923 in Berlin geboren, lange Jahre ein führender Mann, auch was neue Informationstechnik betrifft, am MIT, und dann 2008 nach Berlin zurückgekehrt, oder vorher zurückgekehrt und dort auch gestorben. Gerade in der Pädagogik ins Stammbuch geschrieben, Doppelpunkt, die Datenverarbeitung erleichtere das Durchwursteln und sie verhindere wirkliche Innovationen. Weizenbaum, ein schöner Begriff, nennt das Stagnovation. Natürlich ist eine solche Skepsis, wie sie Josef Weizenbaum zum Ausdruck bringt, kein Anlass zur Maschinenstürmerei. Aber eines scheint mir schon vonnöten. Schule, allgemeinbildende Schule, wie gesagt, berufsbildend ist ein bisschen was anderes, sollte hauptsächlich bei einer Kommunikation bleiben, die unmittelbar personal, sozial und damit human ist. Ich möchte junge Menschen nicht zu Infokraten getrimmt sehen, die mit blanker Information herrschen oder davon beherrscht werden, sondern junge Leute, die Kommunikation als etwas Menschliches und nichts als etwas Technisches erfahren und praktizieren. Sonst könnte das Ergebnis multimedialer Vernetzung eine Art Kaspar-Hauser-Syndrom sein. Zumindest der passive Nutzer von Multimedia gerät ja rasch in die Nachbarschaft eines isolierten Menschen. Und damit wäre man bei einem Punkt angekommen, formuliert dieses Wortspiel mit Bedacht, wo Information Kommunikation tötet. Weil sich jeder nur noch das an Informationen sucht, was er braucht, und nur noch darüber redet und eigentlich auch nur darüber reden kann. Die Überwältigung der Wahrnehmung und des Denkens durch Informationsfluten sowie die medial bedingte Isolation könnte außerdem dazu führen, dass Kinder nichts mehr begreifen. Ich bin ein Anhänger der Weisheit der Sprache. und Analyse von Sprache dort, wo sie ihre Weisheit zum Ausdruck bringt. Begreifen. Weil es nichts mehr zum Greifen gibt. Schließlich ist ja alles auf dem Bildschirm immateriell. Oder ganz trivial ausgedrückt, aber didaktisch meine ich schon auch zutreffend. Es hat schon seinen Sinn, wenn ein Schüler staunend oder grimmig oder gelangweilt oder ungläubig in das Gesicht eines Lehrers schaut und nicht in einen Bildschirm. Der Lehrer weiß darauf zu reagieren, der Computer nicht. Das ist unendlich wichtig für beide. Für den einen, den Diagnostiker, der den Lernfortschritt erkennen möchte, wie natürlich auch den Lehrer selbst. Der klassische Unterricht im Lehrer-Schüler-Dialog und Disput wird also, so hoffe ich auch zukünftig, im Zentrum schulischer Lernprozesse stehen müssen. Wofür also Laptop statt Schulranzen, gut abgesehen davon Gewicht des Schulranzens und so weiter, wobei ja mittlerweile Orthopäden sagen, das stärkt auch die Skelettmuskulatur. Ist gar nicht so verkehrt. Wenn man sich anschaut, wie unsere jungen Leute motorisch verarmen. Vor 30, 40 Jahren war der tägliche Aktionsradius eines 10, 12-Jährigen noch etwa 5 Kilometer. Er hat sich mittlerweile reduziert auf 300 bis 500 Meter. Mit allen Folgen für motorische Entwicklung, für gesundheitliche Entwicklung. Gestern Abend habe ich einen Vortrag gehalten über Drohneneltern in Düsseldorf im Industrieclub. Die wollten mal skizziert bekommen, was es da an technischen Mitteln mittlerweile gibt. Ja. Apps für das iPhone der Eltern, der Kinder mit GPS-Ortung, die sofort Alarm schlagen, wenn sie ein definiertes Areal um 100 Meter verlassen. In Deutschland soll es mittlerweile sogar eine App geben für das iPhone von Studenten. Mit GPS-Ortung, sodass die Eltern zu Hause überprüfen können, ob der Studiosus oder die Studiosa um 9.30 Uhr bei Liesmann in der Vorlesung ist oder sich noch im Bett wälzt. Lass mal das. Damit sich Schüler aus dem World Wide Web einen englischsprachigen Zeitungsartikel holen, um ihn sodann mit Hilfe des webintegrierten digitalen Wörterbuchs zu übersetzen. Braucht man das? An der Stelle meinerseits ein Plädoyer für das Buch. Dieses kann durchaus gelassen, meine ich, in die Zukunft schauen. Noch nie ist die Medien, in der Mediengeschichte ist ein altes Medium durch ein neues vollständig ersetzt worden. Immer haben neue Erfindungen das Ensemble der Medien erweitert. Diese Gesetzmäßigkeit der Mediengeschichte wird durch Multimedia nicht außer Kraft gesetzt. Deshalb wird der PC samt Internet das Buch nicht ersetzen, weder in der Schule noch sonst wo. Das Buch wird in der allgemeinbildenden Schule schon deshalb das zentrale Medium bleiben müssen, auch wenn es meinetwegen digitalisiert ist, aber es ist ja auch nichts anderes. Ja. Weil es weitaus mehr als Multimedia Wissen ohne Verfallsdatum und ohne permanente Aufkündbarkeit per Mausklick anbietet. Ansonsten sollte nach dem hoffentlich baldigen Abkühlen der überhitzt euphorischen Schulcomputerdebatte zur Kenntnis genommen werden, was man technisch an Internetfertigkeiten braucht und dass diese Fertigkeiten auch von einem Laien in wenigen Stunden erlernt werden können, weil das Ganze benutzerfreundlicher wird. Außerdem sollte man zur Kenntnis nehmen, dass mehrere Untersuchungen mittlerweile bewiesen haben, dass internetinteraktive Studenten erheblich häufiger in Prüfungen scheitern als ihre Kollegen, die sich mehr auf das Studium als auf den PC konzentrieren. Sie beide meine ich jetzt nicht. Jedenfalls muss Schule aufpassen, dass sie nicht mit einer Sintflut an elektronisch aufbereiteten Informationen einem Tyrannen die Tür öffnet, der sie vernetzt, verstrickt, fesselt und ihre Freiheiten beraubt. Ein Bild, Gut, Bilder, Metaphern sind immer angreifbar. Dagegen könnte das Buch, das geeignete Rettungsboot in dieser Sintflut an Informationen sein. Aber ansonsten, es mag ja sein, dass kleine Jungs und Mädels heutzutage aufgrund von neuen Informationstechniken über mehr Informationen, nicht Wissen, Informationen, über die Welt verfügen können als Voltaire, Kant und Goethe zusammen. Aber dass wir heute klüger seien als die genannten oder als unsere Väter, Großväter, Urgroßväter und natürlich deren Gattinnen, das ist doch sehr zu bezweifeln. Und es mag ja auch sein, dass Hardware und Software unschlagbar sind im Suchen, Speichern, Rechnen. Doch es ist der Mensch, auch der junge Mensch, der unschlagbar ist im Auswählen, im Bewerten und in der Interpretation. Und es ist für mich auch schwer nachvollziehbar, worin der Vorzug einer vernetzten Schule mit ihrer Häppchenkultur, Informationshäppchenkultur liegen soll, wenn man das meiste, was das Internet an Sinnvollem bietet, wenn es Sinnvolles bietet, auch in einem Buch, in einem Lexikon oder bei Ihnen in der Zeitung nachlesen kann. Entsprechendes gilt für mich für den neuesten pädagogischen Hype. Bereits in der Grundschule sollen die Schüler mit der Tastatur schreiben, anstatt mit dem Stift. Der vermeintliche oder tatsächliche PISA-Sieger Finnland exerziert es vor. Er hat ja nun seinen Schulen ab dem Jahr 2016 freigestellt, bereits in der Eingangsklasse nur noch Tastatur schreiben zu lernen und auf die Handschrift zu verzichten. Für manche in meinem Land ist das sofort wieder Grund. So wie die Finnen müssen wir es machen. Zur grundlosen Finnland-Heiligsprechung kommt hier auch noch das gefälligkeitspädagogische Motiv hinzu, dass man den Schülern doch bitte alles möglichst leicht machen sollte. Zwei Schriften erwerben, wie sie das durften, mussten, konnten und ich, eine Druckschrift und dann eine lateinische Ausgangsschrift, sei doch unzumutbar. Auf die zweite kann man doch verzichten, auf die erste kann man auch verzichten. Wir machen nur noch Tastatur. Mehrere deutsche Länder tun das. Da frage ich mich dann manchmal schon, warum eine solche Spaß- und Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik angeblich kindgemäß und kindgerecht, dass man deutschsprachigen Schülern nicht mehr abverlangen kann, dass sie 104 Buchstaben beherrschen in der Schrift. 26 des ABC, groß-klein, in Druckschrift und in lateinischer Ausgangsschrift. Wenn chinesische Schüler nach wenigen Jahren 2000 Schriftzeichen beherrschen müssen. Warum dennoch mit der Hand schreiben? Nun, wer gut und versiert schreibt, der prägt sich Geschriebenes besser und konzentrierter ein. Er ist intensiver bei der Sache. Er schreibt bewusster, setzt sich intensiver mit dem Inhalt und dem Gehalt des Geschriebenen auseinander. Wer gut und versiert schreibt, für den gilt in Abwandlung eines Aufsatzes, lesen Sie den mal, wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, er ist lernpsychologisch hochinteressant, in Abwandlung eines Aufsatzes von Heinrich von Kleist aus dem Jahr 1805, er trägt den Titel über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Schreiben. Beim Reden, also die allmähliche, so heißt es im Original, über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden, ich wandle es auch um, über die allmähliche Verfertigung des Gedanken beim Schreiben. Ja, das Schreiben strukturiert das Denken, es diszipliniert das Denken, vor allem wenn es mit der Hand geschieht. Auf einer Tastatur getipptes kann dann nicht mithalten, denn es ist umgeben vom Odium des Flüchtigen, des leichtfertig, das stets revidierbar Hingeschriebenen. Die Feinmotorik des Schreibens ist überhaupt die wichtigste Hand- und Denkarbeit des Menschen. Das Schreiben, auch das Abschreiben und nicht das Einscannen auf einem Bildschirm, ist vor allem beim neuen Lernstoff bereits die halbe Miete für das Auswendiglernen. Also es gibt schon sehr wohl, auch durch neuere Studien belegt, Zusammenhänge zwischen Lernleistung hier und Güte ihrer Handschrift dort. Aber sie hat gelitten, weil die Feinmotorik gelitten hat. weil es keine Schreibnote mehr gibt, weil das Üben von Handschreibung unter den Tisch gefallen ist, weil die jungen Leute auch in der Vorschulzeit nicht mehr feinmotorisch geübt werden, weil sie keine Gesellschaftsspiele mehr machen, die die Fingermotorik schulen ließe, Mensch, ärgere dich nicht, Mikado und so weiter mehr. Joystick. Eine Untersuchung, die mir kürzlich in die Hand gekommen ist, hat gezeigt, dass die Feinmotorik dieser 8 Finger in den letzten Jahrzehnten dramatisch gelitten hat. Verbessert hat sich nur die Feinmotorik des Daumen.
Ja.
Sie wissen warum. Und beeindruckend sollte uns hier eine neuere Studie, die dem handgeschriebenen Vorteile gegenüber dem getippten attestiert. Per Müller und Daniel Oppenheimer von der Princeton University haben zum Beispiel festgestellt, dass Studenten, die mit einem Stift mitschreiben, ein solideres Wissen erwerben und dass eine Mitschrift mit Stift auf Papier zusammenhängendes Wissen fördert, während reines Tippen auf einer Tastatur dazu verführt, nicht zu filtern. Außerdem verzichtet man mit reiner Tastaturschrift, und das sollte schon Gottes Namen in Kulturnationen auch eine Rolle spielen, verzichtet man auf die höchst individuelle, nicht zu unterschätzende Note beim Geschriebenen. Nicht nur die Graphologie, es gibt auch eine seriöse Graphologie, weiß das zu bestätigen, sondern auch der Alltag. Handschrift ist und bleibt Ausdruck von Individualität. Ein Verzicht auf Handschrift, vor allem auf eine individuelle verbundene Handschrift, wäre ein Verlust an Individualität. Übrigens auch ein Verlust an beweisbarer Individualität, wenn Sie sich Testamente beispielsweise anschauen. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Diese Sentenz könnte man erweitern, scribo ergo sum. Ich schreibe, also bin ich. Wie auch immer, man könnte den Verlust all der Vorzüge des Schreibens abtun, indem man sagt, das ist eben so in Zeiten der Digitalisierung. Aber ich glaube, damit macht man es sich zu leicht. Denn ein fortschreitender Verlust der Handschrift ist natürlich schon auch ein Stück Kulturverlust. Zurück zum Grundsätzlichen, zur Digitalisierung von Schule. Die Fähigkeit zum Umgang mit neuen Informationstechniken gehört heutzutage natürlich zu den grundlegenden Kulturtechniken. Ein zukunftstüchtiges Bildungssystem muss deshalb natürlich wiederum junge Menschen auf diese informationellen Möglichkeiten vorbereiten. Dazu gehören im Interesse der Zukunftstüchtigkeit dieser jungen Menschen und im Interesse der Chancengerechtigkeit. Gerechtigkeit, Chancengleichheit, den Begriff verwende ich nicht, weil es die nicht gibt. Gehört die Schulung im Umgang mit dem Computer bzw. dem Internet als Instrument und als Medium. Und dazu gehört natürlich ganz besonders eine Aufklärung über das Thema, so habe ich es in Projekten an meiner eigenen Schule über Jahre hinweg immer betrieben, mit hochkarätigen Experten, Risk and Fun im Netz. Im Vordergrund der sogenannten informationstechnischen Grundbildung darf aber nicht das technische Handling stehen. Dieses Lernen heranwachsen in kürzester Zeit. Und die dafür notwendigen Handgriffe beherrschen sie meistens schon, bevor sie in die Schule kommen. Insofern ist es übrigens aus meiner Sicht sehr wohl sinnvoll, das war ja auch Ihre Überschrift teilweise gestern über mein Interview, Mobiltelefone, iPhones, iPads und iSwatches oder Apple Swatches, wie sie jetzt heißen, aus der Schule zu verbannen. So zu tun, als komme man den jungen Leuten entgegen, wenn man all diese Geräte und deren Nutzung in der Schule zulasse oder gar in den Unterricht einbeziehe, ist für mich Unfug. Ist irgendwo auch ein bisschen überflüssige Anbiederung. Der Grund für mein Votum ist nicht die Sorge, dass Schüler sich mit Hilfe solcher Geräte bei Prüfungen etwas ergaunern könnten. Spicken heißt das bei uns, ich weiß nicht, ob es den Begriff bei Ihnen auch gibt, oder schummeln. Ja. Der Grund ist vielmehr, dass wir Schüler zur persönlichen Vis-à-vis-Kommunikation erziehen sollten. Apropos Prüfungen. Wir brauchen auch in unseren Schulen keine Störsender, die während Prüfungen eingeschaltet sind, was mittlerweile einige Schulen oder vielleicht auch Universitäten tun. Vor einer Prüfung müssen Schüler, so habe ich es in der Matura, in der Abiturprüfung immer praktiziert, solche Geräte in eine Box bei der Aufsicht ablegen und natürlich ausschalten. Wer danach mit einem solchen Gerät während der Prüfung erwischt wird, für den ist die Prüfung zu Ende. Das ist ein Risiko, dass Prüflinge dem äußerst mickrigen Ertrag eines digitalen Schummelns gegenüberstellen werden. Und in dieser Kosten-Nutzen-Analyse dann zum Ergebnis kommen, nein, lassen wir es lieber. Und ich hoffe, dass wir auch nicht in eine Situation kommen, wie ich das aus China gelesen und gehört habe, dass man dort über den Heeren von Prüflingen Überwachungsdrohnen fliegen lässt, um zu schauen, wer sich hier etwas ergaunert. Wieder vom Anekdotischen weg zum Grundsätzlichen. Es geht um Medienmündigkeit, sage ich mal. Den Begriff Kompetenz mag ich genauso wenig wie Sie. Es geht um Medienmündigkeit. Ich mag deshalb den Begriff Kompetenzen nicht, weil in der modernen Kompetenzenpädagogik aus Lehrplänen mit H Lehrpläne mit Doppel-E werden. Und weil das Ergebnis auch in meinem Freistaat Bayern Deutschlehrpläne sind, mit einer Definition von 299 Kompetenzen und einem einzigen Dichternamen. Auch Bayern. Also es geht um Medienmündigkeit. Diese Mündigkeit, die kann im weiten Umfang ohne den Computer und ohne das Internet geschaffen werden. Es gehören zu ihr unter anderem die Fähigkeit, differenziert und sinnentnehmend zu lesen, die Fähigkeit, differenziert und verständlich zu schreiben, die Fähigkeit, zielführend Strategien bei der Suche nach Information einzusetzen und vor allem natürlich die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem, sinnvolle Information von Schrottinformation zu unterscheiden. Gewiss ist eine sinnvolle und zugleich realistische Nutzung neuer Informationstechniken in allen Schulfächern weiterführender Schulen notwendig. Ich betone weiterführender Schulen. Dabei müssen gleichrangig auch die Grenzen und Risiken natürlich Gegenstand sein. Ansonsten gilt für mich, vieles in der Nutzung neuer Informationstechniken ist bei je nach Schulfach und Schulform unterschiedlicher Reichweite auch selbstverständlich schon Alltag in unseren Schulen. Darum verstehe ich so manche Äußerung Ihrer Familienministerin und Unterrichtsministerin nicht. Es ist im Grunde genommen ja auch ein Klischee, das hier verbreitet wird und das so tut, als wären unsere Lehrer in unseren Ländern von vorgestern. Alltag in unseren Schulen. Die Einspielung aktueller Aufnahmen eines Wettersatelliten in den Geografieunterricht, das Recherchieren im Internet zu literarischen oder historischen Themen, das Hereinholen der aktuellen Titelseite der New York Times in den Englischunterricht in der Früh um 8, wo die New Yorker noch schlafen und das noch gar nicht lesen konnten. Die Computersimulation eines Experiments im Chemieunterricht, weil das sonst vielleicht zu aufwendig oder zu gefährlich wäre. Das Recherchieren eines Kurses oder einer Klasse zur Vorbereitung einer Exkursion oder einer Studienfahrt und so weiter mehr ist Alltag in unseren Schulen. In berufsbildenden Schulen ohnehin, wenn ich etwa an gewerbliche Schulen, an kaufmännische Schulen denke. Ein unkritischer, überdimensionierter Einsatz neuer Informationstechniken provoziert aus meiner Sicht Kollateralschäden, die man bislang unterschätzt hat und die umso gravierender ausfallen, je früher dieser Einsatz in der Entwicklung der Kinder beginnt. Grundschule habe ich gerade genannt, ich will es hier nochmal dezidiert sagen. Vor einem Einsatz von Rechnern im Kindergarten und in der Grundschule rate ich dringendst ab. Askese ist hier gefragt. Warum? Junge Menschen können durch Multimedia in der Fähigkeit eingeschränkt werden, zwischen faktischer Realität und virtueller zu unterscheiden. Neue Medien können eben einen Prozess in Gang setzen, nochmal PowerPoint, ja, wo sie meinen, die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt. Neue Medien, vor allem das Internet, fördern auch eine sprunghafte Wahrnehmung. Und die Haltung lernen könne ständig Spaß und Animation sein. Die Folgen sind Konzentrationsmängel und Mängel in der Ausdauerbereitschaft. Ein sogenanntes elektronisches Klassenzimmer ist für mich jedenfalls ein verarmtes, ein steriles Klassenzimmer ohne Erleben und ohne Reflexion. In ihm gingen, wie übrigens vorher exerziert in privaten Sendehäusern, Information und Unterhaltung eine pädagogisch fragwürdige Allianz ein. Edutainment als Warnung, abgeleitet als Infotainment. Wir könnten eigentlich schon länger davon wissen. Namhafte Leute haben das gesagt. Vor zum Teil fast schon 20 Jahren. Bereits 1999 meldete sich mit Clifford Stoll, ein Pionier des Internets, kritisch zu Wort. Sein 2001 auf Deutsch erschienenes Buch mit dem Titel Lockout ist bereits im Untertitel Programm. Der Untertitel lautet, warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben. In diesem Buch formuliert Clifford Stoll folgende Thesen. Zwei zitiere ich. Das Internet verwandelt unsere Kinder in Leute, die glauben, dass mit dem Zugang zu Informationen automatisch ein Verstehen einhergeht. Und Lernen ohne Mühe, Lernen als Videospiel. Es gibt damit nur ein Problem, schreibt er. Alles ist Lüge. Lernen bedeutet nun einfach nicht Spaß oder selten Spaß, sondern Arbeit und Disziplin. Oder lesen wir, ich habe ihn gerade schon mal erwähnt und Sie werden seine Ausführungen in ein paar Wochen dann hören, Gerhard Lemke mit seinem Co-Autor Ingo Leibner, im Buch mit dem Titel Die Lüge der digitalen Bildung, warum unsere Kinder das Lernen verlernen, dort hält er mit seinem Co-Autor fest, Bildschirmtexte werden nur auszugsweise und höchst selektiv gelesen. Und er rät zum Beispiel auch vom Computereinsatz, da gehe ich mit ihm vollkommen konform, vor dem 12. Lebensjahr dringend ab. Ausnahmsweise mal was Interessantes dazu aus dem IFO-Institut in München, an der LMU in München. Wössmann, wo man sonst ja, darf ich hier niederbayerisch reden, jeder pädagogischen Sau hinterherläuft, wie man durchs Dorf treibt, war was Interessantes. Wo man nach der Auswertung von TIMSS-Studien, Sie kennen die, zu lesen bekommt, der Einsatz von Computern im Unterricht bringt im Durchschnitt keine besseren Ergebnisse in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Der Computereinsatz raubt wichtige Unterrichtszeit. Und wörtlich, unter Auswertung, unter Bezugnahme auf Auswertung von PISA-Ergebnissen, ein positiver Effekt auf das Erlernen der PISA-Basiskompetenzen ist nicht beweisbar. Und sogar die OECD, die uns ja mittlerweile auch zu einem Bildungsverständnis geführt hat, dass man die Vorstellung hat, Bildung ist das, was PISA misst. Ein reduktionistisches, ein armes Bildungsverständnis, was wir da haben. Ja. Genauso reduktionistisch wie damals die Definition von Intelligenz in den 70er Jahren. Intelligenz, da gab es 300 Definitionen, man konnte sich weltweit nicht darauf einigen. Dann hat man sich darauf geeinigt, das war gerade in der Zeit, wo ich Psychologie studiert habe und das Diplom gemacht habe. Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Intelligenz, sage ich jetzt mal ganz frech, hat sich bis zum heutigen Tag von dieser Definition nicht erholt. Aber das ist die normative Kraft operationalistischer Definitionen. Mit dem Ergebnis, ja, eben eines sehr engen Verständnisses von Bildung. Und gerade diese OECD, und darum ist es ja besonders interessant, was sie sagen, gibt sich in Sachen Digitalisierung nachdenklich, ich zitiere wörtlich, wo Computer im Unterricht genutzt werden, sind ihre Auswirkungen auf die Leistung von Schülern bestenfalls gemischt. Länder, heißt es an anderer Stelle, die viel in die Computerisierung des Unterrichts gesteckt haben, schneiden bei Vergleichstests nicht besser ab. Die hätten mal statt Milliarden in die Computerisierung zu stecken, in Personal investiert. Und John Hattie, seit 2-3 Jahren ja der große Papst der Unterrichts- und Instruktionsforschung, was sagt er? In Bezug auf digitale Medienangebote lässt sich aus seinen Metastudien festhalten, dass webbasiertes Lernen insgesamt nur eine ganz geringe Effektstärke aufweist. Faktor 0,18. Will ich jetzt im Einzelnen nicht erläutern. Sie können sich ja mal die, insgesamt, was hat er, glaube ich, 138 Faktoren, die Unterricht ausmachen können, aufgelistet. Ebenfalls relativ geringe Effektstärken werden von visuellen und auditiven Vermittlungsmethoden mit Hilfe digitaler Medien berichtet von Hetty. Zum Vergleich, die Effektstärken, ich habe gerade mal einfach so eine Größenordnung genannt, 0,18 beim einen Beispiel, 0,33 beim anderen. Zum Vergleich, die Effektstärken anderer Faktoren, der anderen 136 Faktoren, die Hetty ausgemacht hat und in 6 Gruppen kategorisiert. 6 Gruppen, die einen Effekt auf das Lernen ausüben. Lernende, Elternhaus, Schule, Curriculum, Lehrer und Unterricht. In der öffentlichen Debatte um Hetty wurde fast ausschließlich über die Kategorie Lehrer und Unterricht gesprochen. Auch dann mit den schönen Überschriften, auf den Lehrer kommt es an. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf den Lehrer an. Aber ich habe nie verstanden, warum es nicht auf den Schüler ankommen soll und auf die Lehrpläne und die Rahmenbedingungen ankommen soll. Ja. Und was Hetty zum Beispiel feststellt, und das wird immer wieder vergessen, dass die höchsten Effektstärken, was Lernen und Lernerfolg betrifft, erstmal 2 Schülerfaktoren haben. Nämlich die Selbsteinschätzung der Schüler und ihre kognitive Entwicklungsstufe. Auf den Lehrer kommt es an, dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht eher so ein omnipotentes Lehrerbild, das man beliebig machen kann. Jeder Lehrer ist machbar und jeder Schüler ist zu allem begabbar. Begaben ist ja vor 30 oder 40 Jahren auch ein transitives Verbum plötzlich geworden. Was die Faktoren Lehrer und Unterricht anbelangt, so stellt Hetty fest, hohe Effektstärken haben Klarheit der Lehrperson, Lehrer-Schüler-Bezug, geringe Effektstärken haben Freiarbeit und webbasiertes Lernen. Haben wir eigentlich gewusst, aber schön, wenn es Hetty auch sagt. Eigentlich nichts Neues. Zum Schluss, worum geht es? Nochmal der Begriff Medienmündigkeit. Nach meinem Verständnis heißt Erziehung zur Medienmündigkeit natürlich einerseits vertraut werden mit den technischen Möglichkeiten. Dann aber besonders kritische Bewertung des Nutzens der Möglichen. Dürfen wir alles, sollen wir alles, was wir können. Kritische Reflexion des Medienangebots als wirkmächtige, bei manchen Heranwachsenden wahrscheinlich sogar wirkmächtigste Sozialisationsinstanz. Und natürlich Prophylaxe gegen Mediensucht. Außerdem müssen wir uns von dem Glauben verabschieden, jung und alt bräuchten kein von EDV unabhängiges Vorratswissen mehr. Wir sollten auch nicht glauben, es reiche aus zu wissen, wo man etwas surfend herunterladen kann, downloaden kann. Das ist wichtig, klar. Aber ansonsten, die Debatten um angeblich notwendige Entrümpelungen von Lehrplänen, um angeblich immer kürzere Verfallszeiten des Wissens, sind eine irrwitzige Debatte. Stellen Sie sich einmal eine politische, eine naturwissenschaftliche, eine ökonomische Live-Debatte vor, am Bildschirm oder wenn wir uns zu dritt oder zu viert zusammensetzen, in der 3 Debattenpartner zwar wissen, wo man was findet, in der diese 3 aber nicht kommunikations- und diskursfähig sind, weil sie ständig sich sowas holen müssen und suchen müssen, Argumente, Fakten zusammentragen müssen. Nein, eine solche Download-Gesellschaft mit ihrem Häppchen- und Just-in-Time-Wissen wäre eine Gesellschaft ohne Vorrat, auch ohne kulturellen Vorrat. Eine Gesellschaft der Minikommunikation. Eine Gesellschaft auch, die nicht mehr zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden kann. In der Bildung geht es ganz vorrangig auch um die Vermittlung von Identität und Orientierung. Solche liefert vor allem die Partizipation am kulturellen Gedächtnis. Man kann sich Identität, individuelle Identität, auch kollektive Identität nicht aus dem Netz downloaden. Identität kommt nur aus der Erinnerung des historisch-kulturellen Erbes. Eine Erziehung und Bildung ohne Tradition, eine ohne Tradition eine Bildung und Erziehung der bloßen Informationsgefräßigkeit wäre eine Verweigerung von Identität. Für ein umfassendes, von EDV unabhängiges Vorratswissen gibt es im Übrigen für mich auch einen ganz wichtigen demokratiepolitischen, staatsbürgerlichen Grund. Wenn ich es weiß, muss alles glauben. Wenn ich es weiß, muss alles googeln. Wenn ich es weiß, muss alles glauben, ein Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach. Lange bevor diese ganzen unterrichtsmethodischen und pädagogischen und Digitalisierungsdebatten anfingen. Ein solcher Mensch ohne Wissensfundus wäre natürlich, und jetzt bin ich beim staatsbürgerlichen, demokratiepolitischen Grund, ein solcher Mensch wäre natürlich, wenn er keinen Wissensfundus hat, das Lieblingsobjekt eines jeden Diktators, Demagogen und Verführers. Er wäre allerdings auch leichter zu führen, das ist ganz klar. Denn er wäre verführbar für jede Lüge, für jede Halbwahrheit. Er wäre anfällig für jedes Angstmachen und für jedes Propagieren von Vorurteilen. Deshalb ist ja auch der Unwissende, der mit Halbwissen oder gar Lügen manipulierte, der indoktrinierte Mensch das Ziel totalitärer Systeme, die alles Mögliche weismachen wollen und die alles vorgeben, zum Beispiel auch Halbwahrheiten und Vorurteile. Sie kennen die drei Leitsprüche von George Orwell. Unter anderem Unwissenheit ist Stärke. Oder den schönen Aufsatz, oder den schönen Vers, das wahrscheinlich, aus meiner Sicht zumindest, ich kenne ihn persönlich und schätze ihn sehr, prominentesten lebenden Lyrikers im deutschsprachigen Raum, Rainer Kunze, der 1977 aus der DDR ausgesiedelt wurde, den ich in dem Zusammenhang auch zitieren möchte. Unwissende, damit ihr unwissend bleibt, werden wir euch schulen. Ich wandle es um. Unwissende, damit ihr unwissend bleibt, werden wir euch digitalisieren. Ansonsten gilt für den Computer und das Internet, was Georg Christoph Lichtenberg von den Büchern sagte. Es macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Gilt wahrscheinlich auch für Digitalisierung. Meine Antworten: Statt nur an die Förderung der Digitalisierung zu denken, sollte die Politik lieber in Schulbibliotheken investieren und damit die Fähigkeit zum Lesen fördern. Ich weiß, das ist in Österreich besser ausgeprägt, in Südtirol besser ausgeprägt als bei uns in Deutschland. Außerdem erlaube ich mir abschließend mal die ketzerische Frage, ob nach dem Motto Laptop statt Schulranzen nicht vielleicht einmal das Motto Musikinstrument statt Laptop diskutabel wäre. Wenn man sich anschaut, welch großen Beitrag Musik auch bei weniger musikalischen Menschen für die Persönlichkeits- und auch für die kognitive Entwicklung leistet. Die mir gestellte Ausgangsfrage lautete, online oder offline, welche Schulen brauchen wir? Soweit wie Manfred Spitzer gehe ich nicht. Seine Bücher, Vorsicht Bildschirm 2007 oder Digitale Demenz 2012 sind mir zu apodiktisch und zu apokalyptisch. Die neuen Medien sind nun einfach mal Realität. Aber es ist bei ihnen wie mit vielen Substanzen, auch gefährlichen, auch giftigen, auf die Dosis, das wissen wir schon seit Paracelsus, kommt es an. Also meine Antwort auf die Frage, online oder offline, welche Schule brauchen wir, lautet: Wir brauchen natürlich auch Schule online. Aber wir brauchen weniger online und wieder mehr offline, damit die Digitalisierung nicht zur Lern- und Entwicklungsblockade für junge Menschen wird. Und da zitiere ich, das ist der letzte Satz, einen, der in der Hinsicht bestimmt unverdächtig ist, der allerdings auch von Digitalisierung noch nichts mitbekommen konnte, den guten alten Theodor Adorno. Schule, nochmal allgemeinbildende Schule, Schule braucht auch Schutz vor dem Andrängen der Außenwelt. Danke für Ihr Zuhören.
Ja, danke schön, Josef Kraus, für diesen Vortrag. Wir haben jetzt auch ein wenig Zeit, um miteinander zu diskutieren. Sie haben die Gelegenheit, Josef Kraus jetzt auch Fragen zu stellen. Ich mag einfach gleich an Sie übergeben, ob es denn schon Fragen gibt oder kurze Kommentare dazu.
Ja, nicht nur Fragen, wenn Sie dürfen mir auch widersprechen. Dann habe ich auch was gelernt.
Bitte.
Ich will leider nicht widersprechen, das macht langweilig. Danke für diesen grandiosen Vortrag. Also da wirklich mal schön wieder Balsam für die Seele, all das zu hören, weil das ist wirklich eine sehr leise Stimme.
Das aus dem Munde eines jungen Menschen.
Ja, ja, wahrscheinlich bin ich da. Ich glaube, hier sind viele junge Menschen, die das so sehen. Also der Raum hier ist, glaube ich, in dieser Hinsicht sehr ungewöhnlich. Ich wollte sagen, wenn die Leute jetzt reden vom Schulranzen, ist vielleicht schlecht für... Der schwere Schulranzen ist schlecht für den Rücken oder was auch immer da genau gesagt wird. Wäre vielleicht ein gutes Gegenargument zu sagen, ich habe gerade heute gelesen über den Handynacken. Der Handynacken, der entsteht, eben das ist ständig so, sitzen, und wodurch wirklich ein gewaltiges Gewicht über die lange Zeit auf die Wirbelsäule lastet, weil der Kopf hat eben 5 oder mehr Kilo, und ständig diesen vorne ist ein über 20 Kilo Effekt. Und es gibt jetzt schon enorme Verformungen, die man jetzt schon wahrnehmen kann. Wie lange gibt es Smartphones? 2007 ist iPhone eingeführt. Also das kann man dem dann entgegenhalten. Ja, wer sich um unseren Rücken kümmern will, der sollte da auch vorsichtig sein, ob jetzt das iPhone oder das iPhone.
Ja, danke für die schöne Ergänzung. Muss ich nichts drauf sagen. Ja, danke.
Bitte. Vor 2 Tagen war in der deutschen Tageszeitung Die Welt ein sehr interessanter Artikel zu lesen. Da ging es auch um die Digitalisierung und darum, dass in Deutschland das jetzt so weit vorangetrieben wird, dass auch für die Kleinsten, also es ist die Altersgruppe der ab 3-Jährigen damals angesprochen worden, dass die eben auch schon konfrontiert werden sollen im Kindergarten mit bestimmten digitalen Formen der Wissensvermittlung, wie es genannt wird. Ja. Das heißt, auf der einen Seite Apps, auf der anderen Seite aber auch Puppen, Spielzeuge, die computergesteuert sind und die mit den Kindern quasi sprechen und mit ihnen lernen. Also sowas wie ein Teletubby, das dann mit dem 3-, 4-, 5-Jährigen so in Kommunikation tritt. Da wird anscheinend relativ viel Geld dafür jetzt locker gemacht, obwohl es eine harte politische Diskussion ist. So wie ich das verstanden habe, gibt es da sehr starke Befürworter oder eine sehr starke Befürworterin, gibt aber auch Gegner. Die WHO steht ja kurz bevor, eine Krankheit zu klassifizieren, die Computerspielsucht, Internet Gaming Disorder, wird das heißen, wenn es dann sozusagen durchgegangen ist und klassifiziert wird. Vielleicht wollen Sie zu dieser Altersgruppe, also der wirklich Kleinen, haben Sie da noch etwas zu sagen? Das würde ich interessant finden in dem Zusammenhang. Also dass es jetzt nicht die Grundschule einfach betrifft, sondern schon die Stufe drunter auch geht.
Also indirekt haben Sie es ja rausgehört aus meiner Feststellung, dass die Digitalisierung in der Grundschule, bei Ihnen heißt es Primarschule oder nicht,
Volksschule
nichts zu suchen hat. Und noch früher schon gleich gar nicht. Ja. Die Heranwachsenden sollen im ersten Lebensjahrzehnt ja, mit dem Leben live zu tun haben. Und nicht verengt werden. Kollateralschäden haben wir genannt und ist auch gerade noch mein Kollateralschaden genannt worden, dass das ausgeschlossen wird. Aber was mir halt Sorge macht, da rede ich jetzt wie ein Altlinker, was ich ja nicht sein kann, weil ich 1968 auch kein Linker war. Alles, was mit Bildung und Erziehung zu tun hat, gerät mehr und mehr unter das Diktat der Ökonomie. Und ich möchte nun nicht allen Schulministern im deutschsprachigen Raum unterstellen, dass sie sich bestimmte Dinge, zum Beispiel die Digitalisierung von Telekom, Bitkom, Samsung und so weiter, diktieren lassen. Aber es ist natürlich, ich habe jetzt Zahlen genannt, ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Ja. Dann kommt das Weiteres mit hinzu, dass natürlich heutzutage Eltern untereinander, bin ich fast ein bisschen in der Nähe des Themas Helikoptereltern und Drohneneltern, ja, in Konkurrenz treten, wer überbietet wen aus der Nachbarschaft, aus der Nachbarfamilie, in der Ausstattung seiner Kinder mit dem allerneuesten Spielzeug, mit den allerneuesten Medien. Dazu kommt ein Förderwahn, der von gewissen weniger seriösen Teilen der Hinforschung den Eltern eingeredet wird. Sie müssen fördern, und dann gibt es DVD-Programme für Kinder ab 3 Monaten. Baby Einstein, Baby Bach, Baby Mozart.
Baby TV. Ja, ab 3 Monaten, ab 4 Monaten.
Was hat der Kollege Sloterdijk gesagt? Demnächst kriegen wir eine neue Unterabteilung von Pädagogik, nämlich die Pädagogik. Das spielt natürlich eine Rolle. Und dann der Überwachungswahn von Eltern. Und dann kriegt das Kind vielleicht nicht, damit es damit spielen kann und kommunizieren kann, dann kriegt das Kind eben ein iPhone mit den entsprechenden Apps und mit GPS-Ortung, weil man ständig wissen möchte, wo sich das Kind aufhält. Ja. Und weil mit Gartenzaundefinition, Fencing oder wie man das nennt, gibt mittlerweile im deutschsprachigen Raum mindestens 5 solche Programme, ja, wo Eltern genau definieren können, wo ihre Kinder sind. Und weil sie sich als Rabeneltern vorkommen, wenn sie ihre Kinder auf die Art und Weise nicht überwachen. Dass selbstverständlich diese Kinder dann in ihre Entwicklung eingeengt sind, dass ihnen Angst vorgelebt wird und dass sie natürlich diese Geräte dann auch für Unsinniges gebrauchen, spielt auch eine Rolle. Ja. Es ist ein Riesenmarkt. Die Elternschaft, über die ich jetzt kein Pauschalurteil loslassen möchte, die Elternschaft ist dafür anfällig. Sowohl die Elternschaft, die es sich leisten kann, aber auch zum Teil die Elternschaft, die es sich eigentlich nicht leisten könnte und sich dafür auch verschuldet, weil man das mitmachen möchte. Ja. Sodass also dieser Bereich ja immer mehr Einfluss bekommt, überdimensioniert wird. Wie ich ja überhaupt das Gefühl habe, dass große Teile der Schulpolitik mittlerweile mehr von der Ökonomie diktiert werden. Alleine der Begriff Bildungsökonomie ist ja schon so ein hässlicher Begriff. Ja. Und dass wir in Deutschland das Gymnasium, ich weiß, Sie haben andere Schulzeiten traditionell gehabt, dass man in Deutschland im Handstreikverfahren das bewährte 9-jährige Gymnasium zu einem 8-jährigen zusammengestaucht hat, ohne Konzeption. Das ist schlauen Ministerpräsidenten und Kultusministern nicht von Bildungsforschern und von Pädagogen eingeredet worden, sondern von Wirtschaftsmuftis.
Ja. Danke an der Stelle, glaube ich, für die Antwort. Es gibt jetzt schon eine Reihe von Wortmeldungen, aber ich glaube, zusammenfassend könnte man sagen, es gibt sozusagen eine Auffassung oder eine Definition von Bildung, hinter der eigentlich steckt, dass mehr Konsumenten für digitale Angebote bereitgestellt werden und das halt politisch unterstützt. Ich darf jetzt eine kleine Reihenfolge machen. Zunächst der Herr ganz in der letzten Reihe, dann Sie dran, genau. Dann Sie waren das und dann Professor Liesmann. Bitte.
Sie haben schon Mitterauer als Name. Sie haben schon sehr viel vorweggenommen von dem, was ich eigentlich jetzt ansprechen wollte oder den Gedanken, den ich ganz kurz ausführen wollte. Meine Frage ist nämlich die, ist jetzt wirklich die Digitalisierung die Ursache einer Entwicklung oder ist es nicht Mittel zum Zweck einer Entwicklung? Und ich denke, es ist Zweiteres, oder der Gedanke kommt mir, dass es Zweiteres ist, nämlich, dass wir uns von einer Gesellschaft der Aufklärung, der Bildung hin zu einer Gesellschaft der Kompetenz und Kontrolle entwickeln, die zwei komplett kontroverse Dinge darstellen. Sie haben ja auch jetzt viele Anhaltspunkte dieser Kontrollgesellschaft, die ich jetzt proklamiere, die jetzt vorhin wird vielleicht angesprochen. Die Helikoptereltern als einen Punkt. Man muss sein Leben komplett kontrollieren, jeder zeigt sich komplett. Unsere gesamte Gesellschaft trägt sich da nämlich aus, über Google überall auffindbar zu sein und alles angeboten zu bekommen. Das heißt, dass man in einer Gesellschaft der Möglichkeit und der Selbstständigkeit, wie sie vor 20 Jahren noch angestrebt worden ist, mit dem Doktor der Bildung und Aufklärung, in so einer Gesellschaft entwickelt, die sich eben nur noch an Kompetenz orientiert, die, um eben zu funktionieren. Ich weiß nicht, die meisten werden wahrscheinlich auf dem Weihnacht den Kompetenzbegriff kennen. Da geht es primär um eine Anpassungsleistung. Ja. Also Kompetenz hat die Funktion, die Anpassung und angestrebte Aufklärung. Und nicht das, dass man sich selbst bestimmt entwickelt. Das ist auch ähnlich vergleichbar wie die Begriffe Nachhaltigkeit und Resilienz. früher, vor 20, 30 Jahren, hatten noch alle von Nachhaltigkeit gesprochen. Wir müssen unsere Umwelt so gestalten, dass sie nachhaltig wird. Jetzt wird passiv von Resilienz gesprochen. Das heißt, wir müssen uns an die Umwelt anpassen.
Danke.
Ja, vielleicht nur einen Satz dazu. Das ist auch mein Eindruck, dass die Digitalisierung letztendlich ein Symptom ist. Eines anderen Verständnisses von Mensch, eines anderen Verständnisses von Gesellschaft, wie Sie zu Recht sagen, kann ich nur unterstreichen. Es geht, und da spielen so Organisationen wie OECD, Bertelsmann, große Teile der Bildungswissenschaft eine Rolle. Ja, es geht darum, wie der Mensch fit gemacht wird, kompetent gemacht wird, konkurrenzfähig gemacht wird im globalen Haifischbecken. Ja. Unter Missachtung eines Menschenbildes, wie es aus der Aufklärung, wie es aus dem Humanismus kommt. Es geht um Anpassung, es geht um Konkurrenzfähigkeit. Ja. Ein armes, ein verarmtes Menschenbild. Danke für den Beitrag.
Bitte schön.
Also ich würde vor allem nur etwas aus eigener Erfahrung einwerfen, natürlich bei den Jüngsten von 3-Jährigen angesprochen worden ist. Ja, letztes Jahr mit Zivildienst in einem Kindergarten abgeleistet. Und dann auffallen die Kinder, die erzählen können, sie haben zu Hause den Zugang zu Smartphones oder iPads, haben eigentlich die schwersten sprachlichen, motorischen und sozialen Defizite aufgewiesen. Und die haben der Kindergarten teilweise richtig heilende Wirkung erzielt, wenn ich es so bezeichnen kann. Also, dass nur annähernd irgendwo das Rollenspiel und das Spielen der Lernen praktizieren, weil das zu Hause eben schon teilweise ganz ausgelassen wird. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das dann im Kindergarten tatsächlich Programm werden könnte, das ist, finde ich, ein Worst Case. Also,
danke.
Das Aberwitzige ist ja, dass es mittlerweile nichts gegen Professoren, Linguistikprofessoren gibt, die sagen, die SMS-Sprache, oder wie man eine Zeit lang in Berlin gesagt hat, die Kanak-Sprache, jetzt sagt man die Kurzsprache, auch eine Bereicherung ist. Ja? Kreativität signalisiert und so weiter. Gut, das eine oder andere mag vielleicht kreativ sein, aber diese Medien, die Sie ansprechen und die sehr früh genutzt werden, sind natürlich auch eine Verarmung von Sprache. Und die Pädagogik leistet ein Übriges. Ich fange jetzt nicht mit der Rechtschreibreform an. Die Wahl, was semantische Einschränkungen betrifft, eine Katastrophe. Will ich jetzt im Weiteren nicht ausholen. Ja. Aber es ist eine Verarmung von Sprache, wenn Sie zukünftig keine vollständige Syntax mehr haben, wegen SMS- und WhatsApp-Sprache, weil das Verbum fehlt. Weil es nur noch die drei Wortsätze gibt oder die Einwortsätze gibt, keine Nebensätze mehr gibt, keine Konjunktionen mehr gibt, keine Adjektive mehr gibt, außer krass und cool und geil. Und die Pädagogik macht's mit. Klassiker werden jetzt in leichter Sprache. Goethe-Leit, Schiller-Leit, Nicola-Leit aufgelegt. Ja. Und der Grundwortschatz, ich spreche jetzt von Deutschland, der Grundwortschatz, also der Wortschatz, den Kinder am Ende der 4. Volksschulklasse vor dem Übergang in die weiterführende Schule aktiv beherrschen können sollen, wurde innerhalb von 25 Jahren von 1100 Wörtern auf 700 Wörter reduziert. Aber sie lernen Englisch. Ja. Da fällt mir der gute alte Ludwig Wittgenstein ein. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und dass diese Grenzen immer enger werden, da leistet die Sprachpolitik und auch die Sprachpädagogik einen gewaltigen, einen unglücklichen Beitrag dazu. Ja. Aber das wäre ein eigenes Thema.
Dankeschön. So ist die Liste jetzt. Der Kollege Konrad Polismann und dann Sie. Bitte.
Ich werde mich eh kurz halten. Tag, vielen Dank für den Vortrag. Ich bin ein junger Lehramtsstudent. Ich stehe vor meiner Diplomprüfung und ich werde von der Universität natürlich aus gutem Grund immer an die Schule geschickt. dass ich dort das Unterrichten lerne. Und mir wird ein Rüstzeug auf der Universität mitgegeben, das Konrad Paul Liessmann hat das in seinem Buch Geisterstunde, das PowerPoint Karaoke genannt, ist ja auch gefallen, dass sich auf der Universität dies auch immer mehr einliste. Und wenn man jetzt seine Lehrpläne, die Konzepte, die man hat und natürlich vorab den Betreuungslehrer zeigen muss, oft eine Enttäuschung sich breit macht, wenn man kein PowerPoint dabei hat, weil dann ist ja der Unterricht zu fad oder zu einseitig. Auf der anderen Seite finde ich es eine Farce zu sagen, nur wenn man eine PowerPoint hat, ist man deswegen mediengerecht, weil meine Computerleistung ist dadurch auch nicht besser geworden, dass ich es geschafft habe, auf einer Präsentation Bilder zusammenzusammeln und Schlagwörter, die ich dann nur wiederhole. Jetzt ist das Interessante, aber alle Lehrer werden darauf hingetrimmt, dass ich das umsetzen muss. Man hat also nicht die Möglichkeit, zumindest nicht während der Ausbildung, dem entgegenzuwirken. Und in seinem Unterrichtspraktikum wird man natürlich auch kontrolliert und hat ein begleitendes Seminar, worauf da eingegangen wird. Wenn man sich jetzt also selbstbewusst auf die Beine stellen möchte, dann ist das Problem, dass man wahrscheinlich untergeht und vielleicht am Anfang im Strom mitschwimmen muss, bevor man seine Lehrbefugnis hat, bevor man dann nach eigenen Prinzipien vorgeht und damit angreifbar bleibt, oft für eine Elternschaft, die aus Übervorsicht die Mediennutzung unbedingt durchsetzen will, weil das vielleicht gute Meinung gerade ist.
Das ist ein bisschen auch meine Sorge, dass wir einen Lehrernachwuchs bekommen, der in diese Richtung getrimmt und auf diese Richtung programmiert ist. Ja. Und da gehört natürlich schon eine Menge Selbstbewusstsein und Dickschädeligkeit auch dazu, zu sagen, das mache ich nicht mit. Aber sagen wir mal so, das wird auch wieder verschwinden. Ja? Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als ich junger Lehrer war, da konntest du in einer Lehrprobe, ich weiß nicht, gibt es den Begriff ja auch, in einer Lehrprobe keine 1 oder 2 bekommen, wenn du nicht 5 oder 6 Mal Methodenwechsel gemacht hast und da eine audiovisuelle Präsentation und so weiter, war das bestenfalls noch eine 3. Ja? Man ist dann Gott sei Dank wieder davon abgekommen, jetzt in diese Richtung, aber die Politik macht es auch vor. Wir haben mehrere deutsche Länder, bei uns ist ja die rechtliche Kompetenz ein bisschen anders strukturiert als bei Ihnen. Bei uns haben wir die 16 Länder das Sagen in Sachen Bildung. Hamburg ist da immer der Vorreiter, was Nivellierung auf der nach unten offenen Richterskala
Bremen
betrifft. Abiturprüfungen, Maturaprüfungen als Präsentationsprüfungen. Der muss auch nicht in der Prüfung beweisen, dass er über 8 Jahre lang oder 2 Jahre lang in der Oberstufe, 3 Jahre lang in der Oberstufe dieses oder jenes sich angeeignet hat. Der bekommt in einem von 4 Abiturprüfungsfächern, ist ja immer ein Viertel der Abiturprüfung, eine Präsentationsprüfung, wenn er das will. Und das Thema für die Präsentationsprüfung kriegt er 4 Wochen vorher. Und dann darf er 12 Minuten präsentieren. Mit PowerPoint, natürlich mit PowerPoint. Ja. Nicht zu vergessen, das letzte Bild. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja. Die Literaturangabe aufgelöst.
Ja, ja. Also bleiben Sie da bitte standhaft.
Ja. Ich berufe mich auf den Dickschädel.
Es gab einen deutschen Bundespräsidenten namens Roman Herzog, der mal gesagt hat, und das gilt auch für die Pädagogik, man muss nur lange genug an seinen Grundsätzen festhalten, dann werden diese auch wieder modern.
Okay, wir haben jetzt einige Wortmeldungen. Konrad Liessmann, dann haben Sie sich gemeldet, dann war der Kollege hier, dann Sie und dann Sie und dann, glaube ich...
Vielleicht bündeln wir ein bisschen und dann halte ich mal die Klappe.
Müssen wir uns alle ein bisschen kurz fassen, Konrad.
Ich möchte noch einmal anknüpfen an das, was der Herr Mitterauer gesagt hat. Nämlich die Frage... vollzieht die Digitalisierung selber so eine Art Paradigmenwechsel oder wird sie eingesetzt, um eben bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen im Hinblick Kontrollgesellschaft zu forcieren? Ich möchte versuchen, das an einem Beispiel zu illustrieren, das noch zu denken gibt, weil es mir jetzt nicht so sehr darum geht, die Frage in die eine oder andere Richtung zu beantworten. Sondern mir geht es darum, weil Sie am Ende Adorno zitiert haben, sozusagen diese immanente Dialektik von digitalen Technologien und ihre Verführungskraft auch herauszustellen. Denn man muss ja schon überlegen, alle diese Untersuchungen, die Sie zu Recht zitiert haben, zeigen ja, dass es nach den derzeitigen Parametern von Leistungsorientierung, von kognitivem Wissen, von Kompetenzorientierung, was immer, es nichts bringt, den Unterricht zu digitalisieren. Also gerade wollte man wirklich die Kinder vorbereiten, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, könnte man sagen, das kostet viel Geld und bringt aber nichts. Vielleicht sollten wir etwas anderes investieren, wo man bessere Ergebnisse hat. Wir haben eine evidenzbasierte Bildungswissenschaft, aber wenn wirklich was evident ist, nämlich es bringt nichts, dann wird das Evidenz nicht zur Kenntnis genommen. Das gibt mir jetzt mal zu denken. Also denke ich, es muss schon andere Vorzüge der Digitalisierung geben, denn nur die Bertelsmann Stiftung, ich meine, die ist zwar ganz schlimm, aber nur sie allein wird es auch nicht schaffen. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass sie natürlich auch an bestimmte Sehnsüchte appelliert, die wir haben. Und jetzt will ich von meinen bösen Sehnsüchten berichten. Es gibt der letzte Fortschritt in der Digitalisierung von Büchern und Lernmaterial ist das E-Book, das ein Eye-Tracking-System hat, das es erlaubt, sozusagen die Augenbewegung des Lesers zu verfolgen und diese Daten an den Lehrer zu übermitteln. Ja, also das heißt, ich verordne meine Studenten, sie müssen jetzt, sagen wir, ich mache jetzt gerade ein Kant-Seminar, ja, sie müssen Kant nicht in der Surkamp-Ausgabe oder einer anderen lesen, sondern als E-Book. Ja, der klickt das zu Hause auf, fängt an zu lesen. Ja, ich sehe auf meinem Endgerät, Student XY liest jetzt Mittwoch 22.10 Uhr Immanuel Kant. Ja? Ich verfolge seine Lesegeschwindigkeit und ich sehe, bei dem Begriff Maxime bleibt der schon hängen. Ich sehe, der bleibt hängen. Er liest alle weiter. Ja? Oder erst nach 3 Minuten. Ich denke mir jetzt, es ist ja eigentlich, ja, habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Ich kann jetzt alle meine Studenten kontrollieren, wann sie lesen, was sie lesen, wie schnell sie lesen und wo sie hängen bleiben. Absolute Kontrollgesellschaft. Gleichzeitig denke ich mir, meine Verantwortung als Lehrer besteht genau darin. Ich weiß etwas, was ich sonst nie so herausbekäme, nämlich wo er hängen bleibt. Ja? Ich weiß, wo die Schwierigkeiten sind. Ich weiß, wann ich, ja, das vervollständigt sich ein paranoides System, ja? Ich weiß, wann ich zu viel Text aufgegeben habe, weil es dann dem Workload, der ECTS-mäßig festgelegt ist, nicht mehr entspricht. Das Seminar hat nur 5 ECTS-Punkte. Das heißt, er hat genau 125 Stunden zu arbeiten. Davon sitzt er 25 Stunden hier. Und jetzt bleibt der bei Maxime schon eine Viertelstunde hängen. Ja? Also, und jetzt muss ich natürlich sagen, meine Verantwortung, ich muss das jetzt reduzieren. Und bei der nächsten Seminarsitzung sage ich, also ich glaube, wir müssen uns einmal unterhalten, brauche ich nicht persönlich ansprechen, ja? Wir müssen uns unterhalten über den Begriff Maxime. Ja? Und die werden alle erleichtert sein, und denken, aber super Lehrer, ja? Der weiß, welche Probleme wir haben. Und dass das Ganze jetzt nicht nur eine Kontrollfrage ist, sondern dass es didaktisch ausgewertet wird oder didaktisch verwendet wird, der letzte Schrei sozusagen in der digitalisierten Didaktik, und das resultiert genau aus solchen Technologien. Und ohne diese Technologien ginge es nämlich nicht. Ja? Der letzte Schrei ist der sogenannte Flipped Classroom. Das heißt, man dreht jetzt das Verhältnis Lehrer-Klasse-Heimarbeit um, ja? Und sagt, also das, was normalerweise in der Klasse gemacht wurde, nämlich gelesen und erarbeitet und der Lehrer erzählt was und mit Informationen, das macht der Schüler jetzt zu Hause. Ja, das kann er sich ja alles digital zu Gemüte führen, und der Lehrer durch diese Eye-Tracking-Systeme kann es ja verfolgen. Ja? Und hat genau die Kontrolle. Also Heimarbeit ist nicht. Tut er das nicht? Muss er die Eltern anrufen und das Kind die Hausaufgaben macht? Nein, ich sehe es ja, dass der jetzt arbeitet oder nicht arbeitet. Und in der Klasse wird dann tatsächlich nur noch das diskutiert, das besprochen, was sozusagen als Defizit in Erscheinung tritt. Und das Ganze mit dem wunderbaren Vorteil, dass diese Form von Kontrolle natürlich unter dem Stichwort Autonomie verkauft wird. Ja? Auf die Idee muss man als Adorno-Leser erst einmal kommen. Aber warum ich das erzähle? Weil das macht mich so kribbelig, würde ich sagen, weil ich teile alle Ihre Vorbehalte und alle Ihre Kritik. Ja? Und ich praktiziere das auch, habe das selber geschrieben und dergleichen mehr. Und ich muss auf der anderen Seite gestehen, mich fasziniert es. Ja? Also diese Verfügungsgewalt über die Lesetätigkeit von Menschen, ja, davon träumte doch jeder totalitäre Bildungsdiktator. Und seien wir uns ehrlich, in jeder Lehrperson ganz tief im Inneren steckt so ein Geist. Nur deshalb kann Bertelsmann...
Dann schreiben Sie doch ein Brave New World 2.0.
Vielleicht.
Der gläserne und entmündigte Schüler. Ja. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich kann mir Konrad Paul Lissmann jetzt in dieser Nenne-Funktion nicht ganz so leicht vorstellen. Na, das schauen wir an.
Okay, wann gehen Sie in den Ruhestand?
Das wird auch bald.
Dann haben Sie Zeit für sowas.
Ich würde jetzt sagen, dass wir die letzten Wortmeldungen bündeln, weil wir sind schon ein bisschen im Verzug.
Dystopien haben auch ein gutes.
Das waren Sie, Verzeihung, genau Sie und dann die Kollegin, bitte, und dann der Kollege.
Ich wollte noch einen grundsätzlichen Aspekt auch einer Pädagogik ansprechen, und diesen Begriff haben Sie vorhin kurz erwähnt, nämlich das Menschenbild. Es liegt doch jeder Pädagoge ein gewisses Menschenbild zugrunde. Eine Sichtweise des Menschen und wie ich ihn in seiner Entwicklung pädagogisch begleiten kann, dass ich ihn fördern kann. Das heißt, bevor wir anfangen zu fördern, müssen wir uns eigentlich klar werden, welches Menschenbild wir zugrunde legen, wie sich der Mensch entwickelt und wo wir und wie wir dann eingreifen. Und die ganze Diskussion, habe ich das Gefühl, ist eigentlich die Angst davor, dass diese neue Umwelt in der Entwicklung zu Fehlentwicklungen führt, die wir nicht haben wollen, die wir irgendwie draußen haben wollen, obwohl wir unsicher sind, wohin entwickelt uns das Umfeld eigentlich dieser Digitalisierung? Und das ist, glaube ich, eine Grundfrage.
Es ist eine Entindividualisierung und es ist praktisch ein Heranzüchten, ich übertreibe jetzt ein bisschen, von Menschen zu einem Ameisenstaat.
Ja, wollen wir das überhaupt?
Ich habe ja gesagt, die sind leichter regierbar. Und natürlich angepasste Konsumenten. Ja.
Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge, wann das Sie oder Sie zuerst. Ich glaube, Sie waren es. Bitte.
Ich bin keine Gegnerin grundsätzlich von der Digitalisierung. Ich sehe aber eine große Gefahr darin, dass das einen großen Teil der Kreativität der Schüler und Schülerinnen wegnimmt, eben dadurch, dass ich jegliche Lösungsport suchen kann. Also ich habe eine Problemstellung und ich schaue auf Google, sei das jetzt Mathematik oder einfach nur ein interessanter Gedanke, den ich verfolgen will. Ich brauche keine Zeit mehr zu Hause, um darüber nachzudenken, sondern ich schaue sofort nach. Und ich glaube, ein Ding dem gegenzuschreiten, wäre eben gerade die Kreativfächer an der Schule, denen einen größeren Platz zu geben. Und da ist eigentlich eine andere Entwicklung gerade zu sehen. Und was ich so weiß, in Deutschland ist es derzeit schon so weit, in manchen Bundesländern, dass sogar Musik, BE, Werken, teilweise sogar Ethik, alles in einem Fach und eine Stunde in der Woche und das reicht, zusammengefasst worden ist. Und ich selber studiere nämlich auch Kunstvermittlung, natürlich ist das mir dadurch auch sehr wichtig, aber ich glaube, im Grunde ein Weg wäre, dieser lösungsorientierten Gesellschaft, nämlich denn, wie schaut das Problem überhaupt aus, da im Prinzip entgegenzuwirken, indem man die Kreativität wieder mehr stützen oder überhaupt auslösen kann mal und da mehr Platz gibt.
Es rechnet sich halt nicht und es bildet sich nicht in PISA-Ranking-Tabellen ab. Ja. Nochmal ein Satz dazu. PISA predigt ein unglaublich, ich spreche bewusst von Predigt, weil es ja fast schon ein bisschen was Sakrales an sich hat. Ja. Predigt ein Bildungsverständnis, wo alles messbar sein muss und verwertbar sein muss. Und Sie wissen ja, was PISA testet, ein bisschen was von Informationsverständnis, Informationsentnahme, Literacy, manche verwechseln das mit Literatur, bisschen was von mathematischem, bisschen was von naturwissenschaftlichem Verständnis. Es ist kein Schulleistungstest, es kommt nicht vor. Politische Bildung, historische Bildung, fremdsprachliche Bildung, literarische Bildung, ästhetische Bildung, kreative Bildung und so weiter mehr. Ja, ich bin einer, der sagt, im Interesse auch von Persönlichkeitsbildung, Erziehung zur Mündigkeit, wir müssen in unserer Bildung, in unseren Bildungsvorstellungen wieder uns zurückbesinnen auf das Übernützliche von Bildung, was nicht messbar ist, was sich nicht in Rankingplätzen abbildet. Aber dazu scheint die Politik intellektuell nicht in der Lage. Ja, man schwärmt von Quote, man schwärmt von Rankingplätzen, aber sowas fällt leider runter. Wir haben in Deutschland in manchen Bundesländern tatsächlich ernsthafte Debatte gehabt, ob nicht der Sportunterricht, der Musikunterricht aus der Schule rausgeboxt werden könnte. Das kann man in der Musikschule draußen, das kann man im Sportverein auch machen. Dann haben wir mehr Zeit für Informatik, für Naturwissenschaften und so weiter mehr. Ja. Das ist nicht mein Menschenbild des deutschen Idealismus, der ja letztendlich unsere Vorstellungen auch von breiter Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung zugrunde gelegt hat.
Ja. Dankeschön, ja. Glaube ich, ist auch eine Gefahr, dass es beim Elternhaus hängen bleibt und ganz, ganz viel sozusagen von diesen sogenannten Innovationen habe ich den schweren Verdacht, dass die nur dazu führen, dass die Schüler und Schülerinnen, die von zu Hause jetzt vom Bildungsstand eh schon benachteiligt sind, dass das dann in der Schule nur noch verstärkt wird. Also dass das, was eigentlich versucht wird, sozusagen zu bekämpfen, nämlich eine bestimmte soziale Segregation, dass die eigentlich befördert wird.
Alle progressive Pädagogik geht zu Lasten der Schwächsten.
So kann man es im
Punkt. Sage ich mal als steile These. Ja.
Zwei Wortmeldungen nehmen wir jetzt noch dran. Die Zeit ist fortgeschritten. Bitte schön.
Meine Frage geht an Ihre Schule. Ich habe gelesen, Sie haben also die Handys oder Mobiltelefone, wie ich eigentlich sage, verboten in Ihrer Schule, oder?
Es gibt in Bayern sogar eine gesetzliche Regelung im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Das ist keine Verwaltungsvorschrift und keine Hausordnungsvorschrift, sondern eine Gesetzesvorschrift. Ja. Ist die Nutzung von digitalen Medien in der Schule verboten?
Ja. Das ist die Frage, wo ziehen Sie die Grenze? Was ist erlaubt oder was halten Sie für gut? Und als Empfehlung bei uns, wie weit soll man digitale Medien in der Schule verwenden? Direkt in der Grundschule.
Also habe ich gesagt, in der Grundschule möchte ich das hinausverbannt wissen. Digitale Medien natürlich in der weiterführenden Schule, in dem Sinne, wie ich Medienmündigkeit skizziert habe. Ja, dass Kinder ein Mobiltelefon mit in die Schule bringen, hat man nichts dagegen. Aber es muss ausgeschaltet sein. Und es darf nur genutzt werden mit ausdrücklicher Genehmigung eines Lehrers.
Ja. Also es gibt dann Videos und Filme und Präsentationen schon?
Ja, natürlich. Natürlich. Jeder Unterrichtsraum an meiner Schule, die ich geleitet habe, ist online-fähig. Das ist ganz klar. Aber es muss natürlich ein solides didaktisches Konzept dahinter stehen und nichts in Richtung Edutainment oder Infotainment.
Ja. Ja, das ist ja die Gefahr, dass gespielt wird nebenbei.
Ja gut, es gibt natürlich auch die Lehrer, die sich dann einfach machen und dann halt Filme vorspielen, aber die haben wir vor 30 oder 40 Jahren auch schon gehabt. Gell? Nicht alle 800.000 Lehrer in Deutschland und ich weiß nicht, wie viele Sie haben, 120.000, also zusammengerechnet 900.000 Lehrer in Österreich und in Deutschland sind pädagogische Helden und Heilige.
So einen Lehrsatz im Kopf, was heißt, was man hört, das behält man zu 20% und was man sieht, da hat man noch einmal 20% oder 30% plus am Merkvermögen. Und wenn man es dann noch schreibt, dann merkt man sie vielleicht 60% oder 70%. Und warum wird das nicht gelehrt? Warum wird das nicht durchgesetzt in unseren Schulen?
Je mehr Wahrnehmungskanäle sie einbeziehen, je aktiver das Lernen ist, aktiver der Umgang mit dem Neuen, ja, was ich zu erlernen habe, desto rascher erlerne ich es natürlich und desto mehr ist das Lernen auch nachhaltig. Ja.
Okay. Dankeschön. Nur eine kurze Replik, dann machen wir Schluss.
Und zwar, wir reden von Verboten und das ist auch notwendig, dass man. Wir reden von Verboten, es ist auch nötig, dass man bestimmte Zeiten in der Schule dafür sorgt, dass es nicht verwendet wird. Mein Problem, was ich als Lehrer habe in der Schule, ist, dass das Smartphone in der Hosentasche, ob es jetzt ein- oder ausgeschaltet ist, die Schüler warten auf Nachrichten. Mhm. Auch wenn es ausgeschaltet ist, es blockiert Aufmerksamkeit. Und dagegen wüsste ich nicht, wie man hier eine Lösung bringen kann.
Also an meiner Schule haben wir es so praktiziert und ich habe natürlich dann schon manche Auseinandersetzung auch mit einem bestimmten Typus von Helikoptereltern gehabt. Ich habe ja unterschieden in meinem Buch Transporthubschraubereltern, Rettungshubschraubereltern und Kampfhubschraubereltern. In Amerika heißen die Black Hawk Parents. Also amerikanische Kampfhubschrauber. Bei uns galt die Regel und das war auch Konsens unter allen 90 Lehrern, ein Mobiltelefon, das während des Unterrichts klingelt, wird abgenommen. Und das bleibt bis zum nächsten Tag im Sekretariat. Wenn es ein Freitag war, hat der Schüler Pech gehabt. Dann kann es erst am Montag erholen. Aber da gab es natürlich die Black Hawk Papas und Mamas, die da gesagt haben, das ist Diebstahl. Ja, aber ich habe das schon durchgestanden. Ja.
Dankeschön.
Die Schüler haben es gewusst, dass sie dieses Risiko eingehen. Und ja gut, sie sind halt dann auf die Toilette gegangen und haben dann auch geschafft.
Danke, Josef Strauß, dass Sie da waren. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich mag nur ganz kurz noch Hinweise geben auf die nächsten Veranstaltungen, die wir haben. Im Rahmen dieser Reihe kommt am 27. April Ralf Lankau zu uns. Das wird sehr interessant werden. Konrad Paul Liessmann und ich haben aber auch noch eine zweite Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Neuen Zürcher Zeitung Wien. Die heißt Figuren des Intellektuellen. Da haben wir dieses Semester sehr interessante Gäste. Es kommt morgen schon um 19 Uhr in die Räumlichkeiten der NZZ in der Bräuner Straße Gunnar Heinsohn, der im Moment am NATO Defense College in Rom unterrichtet, ein Soziologe, Wirtschaftswissenschaftler, der über Migrationsströmungen reden wird. Er ist ein relativ bekannter Demograf auch. Dann kommt am 7. April der Berliner oder in Berlin tätige Historiker Jörg Babarowski. Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Räume der Gewalt, wo er sich das Phänomen Gewalt aus der Perspektive des Historikers anschaut. Anschließend wird es auch wieder eine Diskussion geben und am 21. April kommt Carlo Strenger, ist in Tel Aviv an sich ansässig, ein ursprünglich Schweizer Philosoph und Psychoanalytiker, hat letztes Jahr in Surkamp ein sehr schönes Buch herausgebracht, Zivilisierte Verachtung heißt es, eine Anleitung zur Verteidigung unserer Freiheit. Da setzt er sich recht kritisch mit dem Begriff auch der politischen Korrektheit auseinander. Alle diese Vorträge finden in der NZZ statt. Wenn Sie Informationen haben wollen, auch über Vorträge und Veranstaltungen, die wir organisieren, lassen Sie sich eintragen auf der IRIS-Liste, dann bekommen Sie das alles zugeschickt. IRIS, da müssen Sie nur auf die Homepage vom Institut für Philosophie gehen, dort gibt es einen Link, da meldet man sich kurz an und dann zack, bekommt man alle diese Informationen. Oder schauen Sie, weil mich vorher ein Kollege angesprochen hat, auf die Homepage vom Fachdidaktikzentrum. Die ist hier hinten vermerkt auf unserem Semesterfolder. Und auf dieser Homepage finden Sie auch die Vorträge zum Nachhören. Und zwar wirklich Semester für Semester. Ich glaube, die ersten zwei Semester, die haben wir damals noch nicht aufgenommen. Das ist aber schon wirklich lang her. Den Rest können Sie dort auch nachhören. Beziehungsweise es gibt auch die Links zu den Interviews mit der Lisa Niemer voll zum Nachlesen, wenn man sich's nicht aus der Zeitung ausgeschnitten und analog gesammelt hat. Und noch ein ganz ein kleiner Hinweis. Am 29. und am 30. April findet eine Tagung in Wien statt, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Bildung und Wissen, mit dem Titel Studieren um jeden Preis, Perspektiven beruflicher und akademischer Bildung. Da geht es genau um dieses Spannungsfeld Akademisierung der sozusagen Berufe, auch des Handwerks versus praxisnahe Orientierung von Studienfächern auf den Universitäten, also diese schleichende Anpassung der unterschiedlichen Ausbildungsgänge und Möglichkeiten. Wir haben dort ganz, ganz tolle Gäste. Es wird Matthias Burchardt kommen, den vielleicht einige von Ihnen kennen. Erna Neitz-Wirth von der Wirtschaftsuniversität, die sich mit Early School Leaving sehr lange befasst hat. Und viele andere Gäste. Am Nachmittag gibt es dann ein Forum mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hossek auf der Homepage vom Fachdidaktikzentrum. Sind alle weiteren Informationen drauf. Ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, ich habe schnell genug gesprochen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Kommen Sie das nächste Mal wieder. Dankeschön.